Ich muss immer noch an den, ich glaube, das ist der dritte, wenn er gegen King Kong kämpft. King Kong
versus Godzilla. Oh ja, der ist übel.
So, lacht sich
wo ja er ihm den Baum in die Fresse steckt.
Ja,
sowas.
Nein, aber allein schon wie dieser King Kong da, wie so ein Flickenteppich, als wenn sie das bei Oma im Dachboden gefunden haben, irgendwie so komplett Motten zerfressen, aber trotzdem gehen sie da so voll drin auf und machen da ihr Ding und die Monster kloppen sich und es ist halt auch einfach sehr unterhaltsam.
Heidi ho, Welt da draußen. Hier ist wieder für euch Steven Spoilberg, euer Film- und Serien-Podcast, heute mit einer ganz besonderen Spezialfolge. Mein Name ist Sandro und wenn ihr treue Hörer dieses Podcasts seid, werdet ihr sicher wissen, dass ich großer Godzilla-Fan bin und das schon mein ganzes Leben lang. Meine lieben Mitstreiter, der Berg, der Steven und der Mo allerdings, naja, die sind nicht ganz so sehr mit Godzilla in love wie ich. Die haben zwar auch nichts gegen den coolen Monsterklopper, aber so richtig über das Thema kann ich mit den Jungs eher nicht so reden. Aber weil ich das trotzdem unbedingt mal hier loswerden will und auch weiß, dass es unter unseren Hörern da draußen einige Kaiju-Konnoisseure gibt, habe ich mir heute einfach mal frech, wie ich bin, einen wundervollen Gast eingeladen, und zwar den großartigen Sebastian von Filmbastion. Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut und nachdem ich jetzt großartig genannt wurde, geht es mir gleich noch sehr viel besser.
Ja komm, das kann man schon mal so machen. Siehst du, mir wäre fast der Fehler unterlaufen. Ich glaube, das passiert gerade noch relativ oft, dass ich auf Filmstarts gegangen wäre. Aber das hat sich einfach so eingeschlichen.
Vollkommen verständlich, ja.
Ja, genau. Aber magst du vielleicht den 2% der Hörern da draußen, die dich eventuell nicht zuordnen können, mal eben vorstellen, wo du herkommst, wo man dich findet und was du so machst?
Genau, ich bin das, was man neudeutsch einen YouTuber nennt. Ich habe vor gut 13 Jahren bei Filmstarts damals angefangen, habe da vor 9 Jahren deren YouTube-Kanal großgezogen, habe mich halt hauptsächlich mit Film und Serien beschäftigt. Ich glaube, die meisten verbinden mich ja auch am ehesten mit dem ganzen Marvel-Content, weil ich da einfach wirklich ja auch sehr, sehr tief in der Materie drin stecke. Seit Januar diesen Jahres bin ich jetzt mein eigener Kanal, meine eigene Bastion, nämlich die Filmbastion. Kümmere mich da halt aber auch nach wie vor um Filme, Serien und vielleicht ja auch sehr, sehr bald um Godzilla, weil ich habe jetzt im Augenblick noch ja mein Tolkien-Buch versus Film laufen. Und das kommt halt immer sonntags und das ist ja aber bald vorbei. Und ich stelle das ja mal so ein bisschen der Community zur Auswahl und ich werde auch dieses Mal wieder die komplette Godzilla-Reihe zur Auswahl stellen, weil ich hätte schon wirklich, ich habe es mal auf meinem Blog gemacht, dass ich über fast alle Godzilla-Filme geschrieben hatte. Aber meine Mama hat mir jetzt auch zu Weihnachten noch irgendwie so eine fetten Godzilla-Bücher geschenkt, die jetzt gerade auch irgendwie neu rausgekommen sind, so wo auch nochmal mit Hintergrundinfos zu allen Filmen irgendwie was drin ist. Und ich hätte schon irgendwie Bock, dieses ganze Thema Godzilla mal so auf YouTube so Woche für Woche so richtig groß aufzufahren, so weil mit Godzilla verbinde ich halt auch wirklich wahnsinnig viel einfach. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein bisschen hier bei dir bin.
Genau, das ist, ich kann nicht mehr mit dem Finger drauf zeigen, wie ich das mitbekommen habe, dass du Godzilla-Fan bist. Wahrscheinlich war das so eine Community-Geschichte damals. Hm. Und ich habe, wie man das heute so neudeutsch sagt, bin dir irgendwann mal so in die DMs geslidet, weil ich das mitbekommen hatte. Und ich glaube, du hast das dann hast dann gefragt, ob dann Content kommen soll. Und ich habe mich immer auf das große Godzilla-Spezial oder die Besprechung der Filme gefreut, aber irgendwie kam das dann nie so richtig und deswegen habe ich das dann jetzt irgendwie mal selbst in die Hand genommen. Aber ist das dann, das würde mich mal interessieren, auch aus deiner, ich nenne es jetzt mal Business-Brille, ist das ein schweres Thema auf YouTube in Deutschland?
Ja,
oder?
Ja, Also ja. dessen bin ich mir halt auch vollkommen bewusst, dass wenn ich es mache, dann wird es halt wirklich mehr so ein, ich sag mal, Projekt für mich sein, so, ne? Weil ich bin halt, gehöre zu den wenigen, die von sich ja aus sagen können, okay, ich verdiene mit diesem YouTube-Kram mein Geld. Und da muss man natürlich dementsprechend auch einfach so ein paar andere Kriterien mit reinnehmen. Also ich bin ehrlich, mein Kanal jetzt, so wie er ist, glaube ich, würde ganz, ganz anders aussehen, wenn ich die Freiheit hätte, nicht irgendwie darauf achten zu müssen, was bringt mir wie viele Klicks und womit verdiene ich am Ende irgendwie wie viel Geld. Und ich glaube gerade, weil ich meine, wir reden hier von einem Franchise, das 1954 gestartet ist, und ich glaube, wir sind ja jetzt auch bei, also mit dem Monsterverse eingerechnet, glaube ich, ja auch bei fast 40 Filmen oder sogar über 40 Filmen, ich weiß es nicht so genau. Und das ist natürlich ein Brocken, so, ne? Ich hatte auch überlegt, ob ich das irgendwie zusammenfasse und in einem Video mehrere Filme bespreche, aber irgendwie hätte ich schon Bock, das wirklich so aufzuschlüsseln, aber dadurch, dass es halt ja, so blöd es klingt, dadurch, dass es halt so alte Filme sind und die Leute dann halt doch, also die meine Community ja dann doch auch ein bisschen jünger ist, Entschuldigung, könnte das natürlich einfach ein schwieriges Thema sein. Kommt am Ende natürlich auch ein bisschen auf mich drauf an, wie verkaufe ich das, wie arbeite ich das auf, so, wie kann man das irgendwie interessant, lustig gestalten, so, davon hängt natürlich auch viel ab, aber ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe da echt wirklich Bock drauf, weil man kann da ja wirklich viel Schabernack mitmachen. Aber mal abwarten, vielleicht.
Interessant auf jeden Fall. Ich meine, selbst für diese kurze, kleine Spezialfolge eigentlich als Podcast, selbst da habe ich mir Gedanken gemacht, wie ziehst du das auf bei diesen, ne, wie du schon sagst, um die 40 Filme. Und bin letztendlich dann einfach darauf dabei gelandet, dass man das Godzilla-Franchise ist ja in diese Ära unterteilt, dass man einfach die halt mal ein bisschen beleuchtet und sich dann halt filmhistorisch da so ein bisschen durchhangelt. Das muss man aber nicht machen. Klar, man kann die auch einzeln besprechen und so. Das ist ja auch so, über Godzilla-Filme reden heißt ja auch immer über Filmgeschichte so ein bisschen reden oder Geschichte im Allgemeinen. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, am Endeffekt sogar viel spannender als über den Inhalt des einzelnen Films, weil die Plots geben jetzt nicht so viel her, in der Shore-Ära. Ne? Aber cool, ich bin gespannt. Mal gucken. Ich werde, also ein Like hast du schon für Godzilla?
Sehr gut.
Wie es ausgeht. Auf jeden Fall, eigentlich war ja der Gedanke, dass ich dich jetzt nochmal angeschrieben habe, im Vorfeld zu Monarch Staffel 2, dass wir das als Aufhänger nehmen. Aber wenn man halt ehrlich ist, dann hatten wir auch im Vorgespräch schon mal, sind wir da drauf gekommen, viel gibt's da nicht zu Godzilla jetzt zu sagen. Daher würde ich das chronologisch eher ans Ende stellen, wenn wir über das Monsterverse dann nochmal quatschen, dann würde ich das nochmal aufgreifen und mich stattdessen mal der klassischen Filmreihe widmen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also, ne, wer mit Godzilla-Filmen da draußen jetzt von euch nicht vertraut ist, der kann eine kurze Warnung, völlig lost sein, weil wir wirklich random durchspringen werden und das alles auch ziemlich gaga ist. Aber auf der anderen Seite, wer Experte ist und wiederum völlig in der Materie ist, der möge uns bitte verzeihen, dass wir nicht auf jeden Fakt und jeden Schauspieler und jedes Easter Egg eingehen können, weil es A, jeglichen Rahmen sprengen würde und B, wir zwar Fans sind, also ich für meinen Teil, aber jetzt auch kein Oberexperte. Ne? Also das gilt es hier zu beachten. Und natürlich spoilern wir zu allen Filmen und auch zu Monarch Staffel 2. Aber ich meine, was will man da spoilern? Ein Monster kommt, wird verkloppt. Eins stirbt und eins nicht. Und vielleicht kommt es wieder und vielleicht auch nicht. Sorry. Von daher würde ich einfach mal mit der Gretchenfrage loslegen. Wie bei allen Themen, bei allen Spezialthemen. Du hast ja gesagt, du verbindest da auch mit viel mit dem Thema und mit Godzilla. Wie ist denn dein persönlicher Bezug? Also was sind denn so, wie war denn dein Erstkontakt eigentlich mit Godzilla damals?
Ich hab's, glaube ich, also ich habe, als ich jetzt heute nach Hause gefahren bin, nochmal überlegt, was so meine erste Erinnerung war. Und ich meine, dadurch, dass wir zu Hause kein Fernsehen hatten, habe ich immer sehr, sehr viel Filme und Zeug bei meiner Oma geguckt, wenn ich in den Sommerferien irgendwie da war, weil mein Onkel hatte auch eine wahnsinnig große VHS-Sammlung, wo ich wirklich Zeug geguckt habe, das hätte ich mit 11, 12, 13 eigentlich noch nicht gucken dürfen. So wie halt die Klassiker, oh, Alien, was ist denn das? Gucke ich mir doch mal an und solche Sachen. Und ich weiß, damals habe ich wirklich den allerersten Godzilla irgendwie regulär im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der da lief, warum der da lief, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass es da eine Zeit gab, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel diese Godzilla-Filme, die sie hier gezeigt haben. Es waren hauptsächlich denn, also abgesehen von dem allerersten Godzilla-Film, weiß ich, dass sie immer viel mit Mothra gezeigt haben, weil Mothra natürlich auch immer so ein bisschen, ich sag mal, familientauglicher gewesen ist, ne? Weil es so also die Themen, die damit aufgegriffen werden, natürlich ein bisschen handzahmer waren, als dass du ständig irgendwie Städte zerstört hast oder so. Und ich weiß, ich hatte auch so als Kind irgendwie so eine morbide Faszination so mit Katastrophenfilmen an sich. Also ich habe auch total gerne irgendwelche Filme geguckt mit, keine Ahnung, was früher so rauf und runter lief mit irgendwelchen Flugzeugabsturzgeschichten und keine Ahnung was. Und da hat Godzilla irgendwie genau so mit reingepasst, so absurd es irgendwie auch klingt. Und klar, ne, also ich meine, ich weiß noch, den ersten Godzilla, den habe ich halt geguckt, hauptsächlich wegen, boah, krass, guck mal, dieses Monster so, ne? So historische Komponente, die dahinter steckt und was damit ja eigentlich verarbeitet wird, das ist mir komplett über den Kopf gestiegen. So, das habe ich erst wirklich gecheckt, als ich dann einfach auch ein bisschen reifer gewesen bin, als ich ein bisschen älter gewesen bin. Aber ja, also ich glaube, viel habe ich tatsächlich so diese alten Dinger einfach früher durch Zufall im Fernsehen gesehen und fand es halt immer irgendwie aufregend und cool, so, weil du hast natürlich auch du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, über die Story braucht man eigentlich bei 99% dieser Filme nicht groß irgendwie anfangen, weil Charaktere vergisst du eh wieder, aber so die Monster-Designs und wie das halt wirklich ja alles in mühsamer Handarbeit gemacht wurde, das war schon, finde ich, immer beeindruckend und ist es für mich auch heute einfach noch.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und ich war auch damals so, weiß nicht, ich assoziiere Godzilla immer mit Kabel 1 am Wochenende nachmittags irgendwie so. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie Godzillas Sohn beispielsweise, den habe ich sehr, sehr jung gesehen und der war halt auch quasi, da war ich ja voll die Zielgruppe. Boah, große Spinne und der kleine süße Godzilla, so und da. Also gerade so was Leichtfüßiges, da bin ich da rangekommen. Also ich habe tatsächlich den ersten Godzilla erst recht spät gesehen, vielleicht, weil der dann eben auch dann eher abends lief irgendwie so. Ich habe die dann immer wirklich eher dann nachmittags gesehen und vor allem diese ganzen bunten, trashigen. Und wie du auch schon sagst, Mothra ist auch definitiv hängen geblieben bei mir. Das war so im gleichen Atemzug und ansonsten habe ich mir da wirklich nicht große Gedanken gemacht, ob das da jetzt Aliens sind, ob das da zwei Monster sind oder eins. Und der Hauptsache, der hat seine der hat irgendwie die Stadt platt geschnampft und diesen Atomic Breath da rausgefeuert und dann war ich eigentlich schon happy so. Aber insgesamt ist das ja trotzdem so diese kindliche Naivität, die nimmt man, also ich habe mir das bei dem Thema Godzilla sehr behalten, im Gegensatz zu vielen anderen Themen, wo ich dann vielleicht rausgewachsen bin, aber auf irgendeine ganz, ganz primitive Art und Weise habe ich immer noch die gleichen Gefühle, wenn ich mir denke, oh, der stampft durch eine Stadt und sein Atomic Breath kommt, super, geil. Ich bin warum ist das bei Godzilla? Was denkst du, was ist bei Godzilla im Vergleich zu anderen Monstern oder zu anderen ähnlich gelagerten Franchises so das, was die Figur so besonders macht in deinen Augen?
Ich glaube, für mich war irgendwann immer so dieser Punkt, als ich herausgefunden habe, dass das einfach ein Typ in einem Gummianzug ist, der irgendwelche Modellstädte kaputt stampft, dass das irgendwie so diese kindliche Faszination von ich baue mir einen Turm aus Lego und dann trete ich dagegen, damit er zusammenfällt irgendwie so. Und ich weiß nicht so, was du halt meinst, so, ne? Dieses, man verzeiht diesen Film, glaube ich, unglaublich viel. So gerade wenn es vielleicht auch nicht so cool aussieht, wie man das dann irgendwie sonst auch gewohnt ist oder so. Und ja, weil ich finde immer so, da steckt trotz allem so viel Herzblut in diesen Film, gerade halt einfach, was die Effekte angeht, was die Monster-Designs angeht. Und das ist halt auch so ein Punkt. Gerade dafür liebe ich diese Reihe auch, weil sie es, finde ich, immer wieder schaffen, dir so neue, faszinierende Monster zu liefern. Und klar, dann kommen die Monster, die gut angekommen sind bei den Fans, die kommen natürlich auch mal wieder zurück, so wie Ghidorah oder halt Mothra oder keine Ahnung, wenn was Mechgodzilla und sowas alles. So, ne? Das sind ja dann auch irgendwie spannende Weiterführungen von diesem Monster-Design, aber einfach so die Art und Weise, wie sie denn ja auch trotzdem es, finde ich, immer noch schaffen, Themen in die Monster mit reinzubringen, dass es irgendwie immer noch auch die Verbindung mit der Natur und die Wissenschaft und dass so dieser Grundgedanke von dem, wie Godzilla angefangen hat, dass das ja so ein bisschen repräsentativ für die Angst vor der Atombombe ist und dass so dieser Kerngedanke, dass jedes Monster, was da kommt, hat immer irgendeine Bedeutung, so irgendeine Metapher, die dahinter steckt oder so. Das fand ich immer spannend und einfach so, wenn man sich diese Filme heute auch noch anguckt und gerade wenn ich mir jetzt so das Monsterverse anschaue, ne? Ich meine, ich gucke die Filme auch total gerne, aber ich weiß halt, okay, das ist halt alles am Computer entstanden, das sind halt alles einfach nur Pixel, die sich jetzt gegenseitig verprügeln und da finde ich, geben die alten Filme noch mal so ein bisschen mehr so auch Nostalgiegefühle einfach.
Ja, da geht so ein bisschen dann der Charme verloren, was irgendwie ganz lustig ist, ne, dass du damals eigentlich eine revolutionäre Technik geschaffen hast mit diesem Suit Motion und das dann aber so ein, was eigentlich ist es ja auch nur ein Low-Budget-Notbehelf gewesen. Mhm. Also man hätte das ja gar nicht anders lösen können. Und dass das dann zu so einem Wiedererkennungs-Trademark wurde, dass die Reihe sich da, also dass Toho als Filmstudio sich da auch nie richtig von lösen konnte, wenn es zu sehr jetzt ins Digitale gegangen ist. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir am Ende ganz gut bei der neuesten Ära nochmal aufgreifen können, warum das dann jetzt plötzlich doch geklappt hat. Aber du hast auf jeden Fall was ganz Cooles gesagt, wofür Godzilla steht. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Frage beantwortet, warum die Faszination noch heute anhält, weil die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich steht Godzilla für das, was es ursprünglich mal war, eben auch für so eine Aufarbeitung des Krieges und sozusagen auch der Atomangst und den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki. Und das ist ja nicht mal ein Jahrzehnt später entstanden. Also sehr, sehr interessant, sich diesen Film mal unter dem Aspekt anzuschauen. Mhm. Aber für mich stand das ja nie, also ich habe das später, wie du ja auch schon gesagt hast, dann so für mich kennengelernt. Und super interessant gefunden und das macht das ja auch filmhistorisch so bedeutsam, aber für mich stand der auch immer für was anderes. Ich habe Godzilla nämlich in meiner kindlichen Kennenlernphase damals als beschützendes Monster kennengelernt, weil ja viele Filme in der Showa-Ära später ja ihn auch so inszeniert haben, dass er ja sehr campy und sehr goofy da so lang wackelt und einfach die bösen Monster verkloppt. Also ich habe da eher so eine Gefühle von, das ist so etwas, etwas Beschützendes. Und wieder andere Leute, denke ich mal, gerade wenn du in den späteren Film eingestiegen bist oder ja, also es gibt ja Werke, die ihn eher wie so die Rache der Natur auch inszenieren, ne? Gar nicht so verankert mit den menschlichen Tragödien. Ich finde das super spannend und wahrscheinlich ist das deswegen auch etwas, was immer noch funktioniert. Wie würdest du denn am ehesten sagen, für was steht denn Godzilla für dich? Wenn du das jetzt jemand erklären müsstest, der davon noch nie gehört hat.
Boah, das ist schwierig. Godzilla ist für mich das coolste Filmmonster überhaupt. Den stelle ich sogar noch vor Xenomorph, Predator oder was weiß ich nicht. Einfach natürlich auch wegen dem kulturellen Einfluss, den dieses Monster gehabt hat und ja nicht nur in Japan oder in der asiatischen Welt, sondern ja irgendwann auch wirklich bei uns. Ich meine, über Roland Emmerich reden wir ja auch noch.
Ja,
aber für mich ist es einfach wirklich eine sehr, sehr faszinierende Figur. Und wie du ja auch schon richtig gesagt hast, sieht da ja jeder irgendwie was anderes drin, ne? Und zieht da seine anderen Sachen raus. Und ich meine, wir haben, und das finde ich halt auch so schön, so durch diese ganzen Epochen von Godzillas Laufbahn hindurch, du hast ihn als das Monster, du hast ihn als die Rache der Natur, du hast ihn eben als diesen Beschützer, dann hast du ihn noch so lange bevor wir Avengers im Kino hatten, dass Godzilla irgendwie Monster um sich versammelt hat, um gegen andere zu kämpfen. Und das ist einfach so ein faszinierendes Ding. So, also mir fällt es tatsächlich auch schwer, da jetzt irgendwie so mit dem Finger drauf zu zeigen. Und sicherlich spielt auch eine große Rolle, dass ich halt relativ früh damit in Kontakt getreten bin. Vermutlich, wenn ich jetzt erst anfangen würde, so wirklich die ganz, ganz alten Sachen zu gucken. Also ich muss immer noch an den, ich glaube, das ist der dritte, wenn er gegen King Kong kämpft. King Kong
versus Godzilla. Oh ja, der ist übel.
So lacht sich
ja
schlapp.
Wo er ihm den Baum in die Fresse steckt.
Ja,
sowas.
Nein, aber allein schon wie dieser King Kong da, wie so ein Flickenteppich, als wenn sie das bei Oma im Dachboden gefunden haben, irgendwie so komplett Motten zerfressen, aber trotzdem gehen sie da so voll drin auf und machen da ihr Ding und die Monster kloppen sich und es ist halt auch einfach sehr unterhaltsam. Also das, finde ich, gehört für mich bei Godzilla auch immer dazu, dass ich diese Filme irgendwie natürlich so auf zwei Ebenen betrachten kann, ne? Ich kann ihn einfach so als puren Unterhaltungskram mitnehmen oder ich kann mich am Ende auch hinsetzen und noch so die tieferen Töne finden. Das ist ja dann auch, gerade wenn wir so in diese Ära von Shin Godzilla gehen oder jetzt natürlich hier auch Godzilla Minus One und vermutlich dann auch bei Minus Zero oder so, da steckt ja dann auch wieder ein bisschen mehr von dem hinter, was sie ganz, ganz ursprünglich mit dem allerersten Godzilla auch gemacht haben. Aber ja, in allererster Linie ist Godzilla einfach wahnsinnig gute Unterhaltung.
Dieser Punkt, das ist auf den Punkt gebracht eigentlich. Man weiß, was man kriegt,
genau,
wenn man einen Godzilla-Film anmacht. Und trotzdem hat es sich ständig entwickelt. Und deswegen, das ist so ein geiler Punkt, den du gerade angeschnitten hast, der ist mir jetzt auch in Vorbereitung nochmal aufgefallen. Weißt du, hier drehen immer alle durch, wenn da irgendein Nick Fury um die Ecke kommt und sagt, hier willst du bei der Initiative dabei sein. Das gab's alles schon, Leute. Also was du hier so eben mal erwähnt hast, King Kong versus Godzilla, das war ein kultureller Impact 1962. Das war undenkbar. Ost und West quasi die haben sich vor ein paar Jahren noch bekriegt. Die haben hier ihre größten Filmmünster zusammengeschmissen, bis heute auch inflationsbereinigt wäre das wahrscheinlich der kommerziell erfolgreichste Godzilla-Film aller Zeiten. Mit dem hässlichsten King Kong, den ihr euch vorstellen könnt. Und der erste Godzilla in Farbe dann auch noch dazu. Das war so revolutionär, was da eigentlich filmhistorisch abgegangen ist. Und dann da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen im Laufe des Casts, dass der dann die verschiedenen Märkte das auch jeweils nach dem beliebtesten Monster dann auch benannt haben. Oder vielleicht auch einem Monster, was gar nicht drin vorkommt. Mhm. Ist auch super funny.
Und allein aus Frankenstein fällt dann sehr, sehr häufig. Ne?
Ja, genau. Ja, aber auch Kong wird irgendwie genannt und dabei meinen die dann aber Mechagodzilla oder sowas. Das ist alles super, super, super wild. Und alleine auch Mothra. Das ist, und Rodan, das waren alleinstehende Monster, die Toho selbstständig mit Monsterfilm sozusagen ins Rennen geschickt hat, eben wie Marvel das ja mit ihren einzelnen Charakteren ja auch heute macht. Mhm. Und irgendwann hat man die gecrossovert und das war alles schon in den 60ern. Und das war halt damals, kann ich mir vorstellen, schon ein absolut Mindblowing für Fans. Also ich glaube, das war sehr wegbereitend, dieses Franchise auch retrospektiv betrachtet.
Denke ich auch. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie das angefangen hat und wo es denn diese ganzen Abzweigungen genommen hat und wie sich das entwickelt hat, so das ist ja fast so ein bisschen wie Fast and the Furious. So, der erste Film hat sich ja noch irgendwie super ernst genommen und irgendwann wurden sie einfach nur noch gaga und komplett wirr. Und dieses Godzilla-Franchise hat ja dann auch einfach sehr interessante Wege genommen. Ich meine, wir haben Zeitreisen und Außerirdische, die irgendwelches Zeug zusammenbasteln und Roboter, die da kommen und Space Godzilla mit irgendwelchen Kristallen und, aber sie haben es halt immer irgendwie voll durchgezogen. Es war immer irgendwie was Spannendes und am Ende des Tages guckst du dir diese Filme ja an, weil du große Monster haben willst, die sich gegenseitig verprügeln und das kriegst du halt mit jedem Film.
Das kriegst du und du lernst, finde ich, auch noch ein bisschen was über die Zeit, in der er entstanden ist. Ne? Ist das gerade hier Wettrüsten zum Mond? Genau. Du siehst sowas halt, also, ähnlich wie bei Star Trek ja auch so, du siehst halt immer, wie die Gesellschaft so auf die Sehgewohnheiten so ein bisschen einzahlt und deswegen finde ich, hab ich auch immer noch so Spaß, dann die alten Filme zu gucken, auch wenn sie mich per se nicht mehr so unterhalten, aber irgendwie aus dem historischen, du kannst es nicht ganz ausknipsen und deswegen ja, hält diese Liebe auch einfach an. Aber apropos Liebe, wollen wir mal vielleicht dann einfach mal diese Äras durcharbeiten und wir haben uns im Vorfeld, damit wir uns hier nicht um Kopf und Kragen reden, habe ich dich ja darum gebeten, jeweils pro Ära deinen Lieblingsfilm rauszusuchen. Ich habe es dir gleich getan und ich denke, damit werden wir ganz gut erklären, was wir daran so schätzen und welche Entwicklung es drumherum noch gab. Bist du bereit dafür oder möchtest du noch was vorwegnehmen?
Nee, wir können loslegen.
Dann lass uns loslegen mit der Showa-Ära natürlich. Für euch da draußen, die jetzt vielleicht damit noch gar nicht in Berührung gekommen seid, diese Äras, das ist nicht nach irgendwelchen Monstern oder so benannt, sondern nach der Regierungszeit von den Kaisern in Japan. Die Showa-Ära, das war ein Kaiser Hirohito. Der Ära-Name heißt Showa, das ist also sozusagen ein geschichtlicher Name, der nicht ultimativ nur was mit der Godzilla, mit dem Godzilla-Franchise zu tun hat. Einfach nur mal zu einer Einordnung, falls ihr euch wundert. Das ist auch bei der Heisei und der Reiwa-Ära, die dann später kommen, noch genauso. Ne? Reiwa-Ära, die aktuelle Kaiser-Ära auch in Japan. Davon ist es abgeleitet. Das wollte ich einfach nur mal kurz vorwegnehmen. Und wir haben es ja schon gesagt, die Showa-Ära, die beginnt 1954 mit dem ersten Godzilla als eine sehr, sehr düstere Metapher für Atomkrieg, Hiroshima und die Angst vor der nuklearen Vernichtung. Das war halt alles noch nicht weit weg. Und diese Ernsthaftigkeit hat sich dann binnen kürzester Zeit halt in Luft aufgelöst und und Godzilla wurde dann hinten raus sehr, sehr, naja, campy, familienfreundlich, trashig könnte man auch sagen, bös gemeint. Und die Kämpfe wurden sehr, sehr farbenfroh und kinderfreundlicher und lockerer. Also diese Ära ist durchzogen von diesen tonalen Schwankungen und endet dann aber auch wieder tatsächlich so in den 70ern, 1975 mit dem letzten Film dann relativ ernst wieder. Also das macht einmal so, finde ich, voll den Bogen. Und du hast dir ja direkt den offensichtlichen, aber nachvollziehbaren ersten Pick mit Gojira oder Godzilla rausgesucht. Das ist dein Lieblingsfilm der Ära. Und bei so vielen Filmen in einer Ära würde mich jetzt wirklich mal interessieren, warum es dann das OG-Original geworden ist.
Du, ganz ehrlich, einfach weil es das Original ist und weil ich damit natürlich auch ein bisschen wertschätzen möchte, was dieser Film losgetreten hat. Und ich mag auch, was in dieser Ära noch kommt, gerade weil hier natürlich dann irgendwann ja auch Mothra auftaucht, weil King Ghidorah auftaucht und wir hier ja auch schon sehen, wie gut sie quasi die unterschiedlichen Monster einführen. Aber ich finde, so dieser erste, so, wir haben ja jetzt schon lange genug darüber gesprochen, allein dieses ganze filmhistorische Thema hinter diesem Film finde ich absolut spannend, so, und dass dieser Film ja vor allen Dingen auch jetzt gar nicht mal so im Vordergrund so dieses krasse Monster-Ding ist, sondern du natürlich ja auch noch sehr, sehr viel hier diese ganze Geschichte im Hintergrund aufbaust, so wie dann halt auch versucht wird, dagegen vorzugehen und dass denn du ja versuchst, dass du da irgendwie diesen, wie heißt der noch, Dr. Serizawa, glaube ich, der ja dann diesen Oxygen Destroyer bauen will, so diese große, gefährliche Waffe, die letztendlich auf die immer wieder ja auch zurückgegriffen wird, weil das, was die ausgelöst hat, das sorgt ja dann auch noch für Mutationen bei anderen kleinen Tierchen, die dann irgendwann wachsen und groß werden und zu neuen Monstern werden. Und das hat ja dann auch am Ende was so super Tragisches, weil er opfert sich ja dann auch noch, um dann irgendwie diese ganze Geschichte trotzdem lostreten zu können, damit man Godzilla irgendwie besiegen kann. Und ich finde, das ist einfach so für die Zeit, wenn man sich den heute auch noch anguckt, trotzdem wahnsinnig gut gemacht und irgendwie so klar, ne, schwarz-weiß, 4:3, wenn man sich das heute auf seinem normalen Fernseher anguckt, dann fragt man sich ja auch, huch, warum habe ich jetzt hier den schicksten, neuesten Fernseher und gucke mir so was Altes, Grisseliges an, aber ich weiß nicht, der fasziniert mich einfach nach wie vor, weil er halt auch wirklich nochmal zeigt, dass diese Monsterfilme halt mehr sein können als nur so ein Monsterfilm. Und ich meine, gerade die, wenn wir jetzt so die aktuelleren Sachen gucken, so auch diese Monarch-Sachen, die dann diese Serie, die halt versucht, so verzweifelt, so viel Story aufzubauen, wo ich mir immer denke, so, Leute, ich bin da wegen der Monster. Die Menschen sind für mich irgendwie gefühlt nur zweitrangig. Und ich finde, gerade in dieser ganzen Ära Godzilla von 1954 bis heute gibt es wenige Filme, wo ich sage, okay, wow, da interessiert mich auch das Menschliche drumherum. Ich finde, wenn wir später Godzilla Minus One haben, da muss ich auch sagen, das fand ich fantastisch, wie diese Geschichte da auch aufgearbeitet wird, wie da auch so dieses ganze Thema der Kriegsschuld und sowas mit reinkommt. Und da finde ich, ist einfach der allererste Godzilla auch immer noch so ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man so ein Monster-Katastrophenfilm machen kann, der aber trotzdem irgendwie einfach hängen bleibt und nicht nur zwingend jetzt wegen der Monster, weil wir haben da auch nur dieses eine Monster, das letztendlich auch nur von A nach B stapft und irgendwie mal so ein bisschen Zeug kaputt macht.
Ja, ich weiß, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist, dieser erste Film hat so ein Gewicht immer noch, dass die Reihe ja selbst immer wieder zu dem zurückkehrt, ja, ne? Es ist so ein bisschen so, als würdest du, keine Ahnung, letztes Jahr kam ja, oder auch dieses Jahr kam ja quasi ein Frankenstein ins Kino und dann schaust du mal wieder den ersten Boris Karloff Frankenstein und du verstehst immer noch die Faszination. Ja. Und ich finde auch gerade gerade wegen diesem Schwarz-Weiß und diesem 4:3 und diesen grisseligen Bildern und hat ja irgendwas Nihilistisches. Ich finde, der sticht, das unterstreicht voll die Spannung, die Stimmung dieser Katastrophe. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dann Minus One nochmal in Schwarz-Weiß veröffentlicht hat auch. Mhm. So als Tribute, ne? Also ich kann da nur mit einsteigen. Vor allem auch, der hat die Musik, der hat den Look kreiert. Das ist ja alles heute immer noch, also wenn du das irgendwie in einem Godzilla-Film weglässt, dann sagen die Fans so, pff, nicht mit mir, ne? Also der hat so ein Fundament geebnet, das ist schon echt krass.
Ja, also die Musik ist auch wirklich, also ich meine, ich bin immer jemand, der, du kannst mir Musikstücke vorspielen, ich tue mich da wahnsinnig schwer, sowas zu erkennen, aber das Godzilla-Stück ist, das erkennst du sofort so, ne? Das ist einfach so ikonisch, das hat sich so eingebrannt auch und ja, wie du schon sagst, wenn das nicht in einem Godzilla-Film auftaucht, das ist kein ordentlicher Godzilla-Film.
Genau. Shoutout an Akira Ifukube, der das diese Themen dafür für Godzilla für die Unendlichkeit geschrieben hat. Ja. Also großartiger Score. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn du es nicht genommen hättest, hätte ich den auch gepickt. Aber ich bin an sich ganz froh darüber. So konnte man darüber sprechen. Und ich habe mich tatsächlich für einen Film entschieden, der auch noch in dieser ersten Phase kam, weil kurz zur Einordnung nach Godzilla kam ja relativ schnell danach Godzilla kehrt zurück, also 1955 schon. Wenn man sich den anguckt, der ist auch noch schwarz-weiß, der ist völlig gerusht, der hat auch keine guten Fights. Der erste Monsterfight zwar mit Baragon war das, glaube ich, aus dem Hut gezaubert. Ja, ich glaube schon. Und der ist ansonsten einfach so, nee, Angurius hieß der.
Genau,
ja. Baragon war, ja, genau. Verwechsel ich immer tatsächlich die beiden Baragon und Angurius. Ist ein bisschen ähnlich. Aber das ist irgendwie, der ist, glaube ich, relativ vernachlässigbar. Dann gab es eine längere Pause. 1962 gab es dann eben die Rückkehr des King Kong. Zumindest hieß er in Deutschland so King Kong vs. Godzilla. Oder wie hieß er denn? Godzilla vs. King Kong? King Kong vs. Godzilla.
Ebenso, ja, ich glaube, King Kong haben sie vorangestellt, damit man halt eher auch.
Der war auch populärer damals, ne?
Ja.
Das ist so, aber wir sind ja hier Team Godzilla, deswegen scher dich weg. auch von Ishiro Honda wieder übrigens, der den Originalfilm auch directed hat und später einige noch. Das ist so krass, wie man so zwei tonal unterschiedliche Filme machen kann, aber sei es drum. Und nach Godzilla beziehungsweise King Kong vs. Godzilla, der eher interessant ist, weil wegen den vorher genannten historischen Themen und nicht, weil er so cool ist, gab es dann 1964 eben Mothra vs. Godzilla. Und an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, den habe ich auch sehr früh gesehen. Ich glaube zwar, dass mir die Hazy Mothra-Filme mit Godzilla und dass ich den zuerst sah, zumindest hat sich da das Bild mehr eingebrannt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das verschwimmt, weil alle Filme, in denen Mothra vorkommt, quasi immer das gleiche sind. Die finden irgendwo ein Ei. Godzilla kommt und will das Ei platt machen. Die Menschen wollen das Ei in irgendeiner Art und Weise instrumentalisieren oder vermarkten. Dann kommen halt die beiden Feen an. Und die singen das Lied und dann kommt irgendwann Mothra. Mothra wird kaputt gemacht und irgendwann kommen die Larven. Das ist im Prinzip das Konzept. Aber Mothra erstmal als symbolisches Lebewesen, ne, das eben für so ein unglaublich schöner Kontrast ist. Also, dass Godzilla hier wirklich als böses Monster dargestellt wird und Mothra als moralisches Gegenstück ne, für die Umwelt und also... die als Umweltsymbol und als Liebe zur Natur steht, also Mutter Natur, und dadurch nochmal kontrastiert wird, dass die Menschen eben hier sehr, das sind halt die 60s, ne, auf alles Kapitalistenschweine sind, die aus diesem Ei am besten eine Attraktion machen wollen und möglichst viel Profit schlagen wollen. Das hat mich instant fasziniert und ich glaube auch also nicht die ganze Menschheit, aber zumindest alle Leute, die Monsterfilme lieben. Deswegen ist Mothra ja auch absolut Kult. Es gibt wahrscheinlich eine der absoluten Kultmonster da draußen. Und den habe ich hier jetzt als meinen Lieblingsfilm deswegen gepickt, weil er hat einfach Mothra etabliert und das erste quasi Franchise-Crossover der Filmgeschichte etabliert. Oder vielleicht mal ein Universal-Monster noch eher, da will ich gerade die Hand nicht ins Feuer legen. Aber zumindest dahingehend sehr... sehr, sehr progressiv gewesen. Und ich finde, das ist ein Film, den kann man immer noch gucken. Der ist richtig cool. Weiß nicht, ob du zu dem Bezug hast oder dich noch an den erinnern kannst.
Doch, also meine Güte, heute ist... Sorry. Mothra. Ich glaube, das ist auch so ein Streitthema, oder? Sagt man Mothra? Sagt man Mothra?
Ich weiß, in der deutschen Synchro sagen sie immer die Mothra-Insel.
Ah, okay.
Deswegen kann ich dir das nicht genau sagen, aber ich glaube Mothra.
Gut, aber Mothra ist vermutlich einfach, weil es dann so dieses englische Ding ist. Aber ja, also ich fand alles, was das angeht, du hast es ja schon gesagt, es ist eigentlich gefühlt immer das Gleiche, aber ich fand es irgendwie immer sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, wenn die dann irgendwann in späteren Filmen halt auch zusammenarbeiten, ne, und gemeinsam gegen die bösen Monster kämpfen. Und ich meine, das passiert ja dann schon im nächsten Film danach, denn wenn Ghidorah das erste Mal auftaucht, wo Mothra ja dann auch schon mehr mithelfen muss, um gegen dieses komische Weltraumwesen da zu kämpfen. Aber so, was sie einfach aus dieser gigantischen Motte gemacht haben und dass sie hier ja auch so das erste Mal dann eigentlich so ein bisschen mehr darauf eingehen, dass es zwischen Mensch und diesen Monstern, und gut, hier sind es ja dann noch eher so diese Elfen, aber dass da eine Kommunikation in irgendeiner Form möglich ist, das wird ja später auch weiter aufgegriffen. Monarch Staffel 2 versucht das ja jetzt auch so ein bisschen irgendwie mit reinzubringen. Das Monsterverse hatte das ja auch schon mal so. Fand ich immer ganz spannend, so gerade wenn wir ja dann auch irgendwann mehr so in diese Richtung gehen, diese Monster können uns helfen gegen andere, noch viel schlimmere Monster, aber dafür müssen wir halt irgendwie mit ihnen kommunizieren. Das ist spannend und Mothra war immer eine sehr, sehr coole Geschichte, einfach weil es auch wirklich ja nochmal so weggegangen ist von dem, ne, weil dem, was du vorher hattest, so, weil sonst, du hast diese Motte, das ist ja eigentlich irgendwie auch ein schönes Ding, so, ne, das ist irgendwie auch so ein gebrechliches Wesen mit dem Ei und das muss erst irgendwie beschützt werden und du hast immer das Gefühl, ja, Godzilla und alle anderen, die ploppen einfach irgendwie auf und sind schon fertig und hier hast du so richtig noch so diese Evolution im Monster und das fand ich eigentlich auch immer sehr, sehr spannend.
Ja, total. Und das ist auch die Öko-Botschaft, die hat sich ja auch, ne, die ist ja eher noch brisanter geworden. Das ist halt immer noch ein aktueller Film. Denn inhaltlich hat er gar nichts an Faszination verloren. Also Auch ein absoluter Höhepunkt, ich glaube, der frühen Ära und generell sehr prägend für das Kaiju-Genre. Der hat da sehr, sehr viel einfach losgetreten. Du hast ja schon gesagt, ein Jahr danach kam nämlich der wundervolle Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Das war ja der erste Film, wo das dann so vergenotwurstelt wurde. Bei Frankenstein einfach ein sehr populärer Begriff und ein Kinomagnet war in Deutschland. Deswegen hat man das einfach bei allen Monsterfilmen aufs Plakat geschrieben.
Aber das ist ja nicht nur... Das haben sie ja früher auch so mit Django gemacht, ne? Egal in welchem Film irgendwie Franco Nero auftauchte, es war immer Django. Und wir haben, glaube ich, im deutschen Sprachraum mehr Django-Filme, als Nero jemals gemacht hat. Einfach weil sich sowas halt verkaufen ließ, ne? Und dann haben sie es halt bei diesen Monster-Sachen auch gemacht, wo ich mir immer denke, so, ja, jetzt gehe ich hin, Frankensteins Monster. So, ja, dann erwarte ich halt irgendwie so ein und krieg halt irgendwelche anderen Monster. Also auch eine komische Denke, die Filme so anzupreisen, aber irgendwie sehr, sehr lustig.
Ja, ich würde das gerne mal wissen, wie hat man sich denn 1964 gefühlt, wenn man dann da reingegangen ist? So bezahlt, na gut, man bezahlt halt einen Dollar wahrscheinlich fürs Kino nur und sitzt dann halt da drin und man wartet die ganze Zeit auf Frankenstein, aber da kommen halt dann so Astromonster, die sich einfach die ganze Zeit stellen. Also ist überhaupt nicht für mich nachvollziehbar, aber ich finde es einfach super, super lustig.
Ja.
Genau, also die ganzen Icons, ne? Wie gesagt, Rodan hat einen eigenen Film gehabt, der tauchte dann immer mal wieder auf. Ghidorah kam dann an den Start und irgendwann wurde das Ganze dann alles trashiger. Das führte dann eben, ne, ich hatte ja dann auch Godzillas Sohn schon angesprochen, dass irgendwann wurde das Ganze dann Richtung Kinderfilm. Hast du noch irgendeinen Film, den du aus der Showa-Ära, der dir irgendwie hängen geblieben ist?
Also, welchen ich tatsächlich auch noch sehr mochte, war Godzilla vs. Gigan.
Ah ja.
Also einfach wegen und das übrigens, also das wird jetzt für kommende Filme fast ausschließlich so sein, dass ich, wenn ich die Filme mag, dann wirklich wegen diesem Monster-Design. Und ich meine, bei Gigan, da tauchen ja dann auch wieder so viele auf. Ich glaube, da taucht ja dann auch nochmal Angurius kurz wieder auf und hilft dann auch noch mit, weil du hast jetzt dieses komische Gigan-Monster, was dann versucht, das ist ja auch so ein geiles, merkwürdiges Design. So
Mischung aus Power Ranger und Godzilla
irgendwie. Ja, genau, irgendwie sowas. Und Ghidorah ist da dann auch noch mit dabei. Also das ist dann wirklich auch so ein Clash wieder von, wir haben zigtausend Monster und machen irgendwie was da draus. Und du merkst da ja dann auch die Einflüsse, ne, worüber wir anfangs schon gesprochen hatten, auch so, was denn so aus dem Anime-Bereich kam oder so. Ne? Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Ära auch noch ist, wenn dieser Jet Jaguar auftaucht, dieser komische...
Der kommt tatsächlich im Film danach Godzilla vs. Megalon 1973
Der dann auch irgendwie so wie diese Mech sind, wo du das Gefühl hast, okay, da sitzt jetzt einer drin und der steuert jetzt diesen Mech und dann geht's los. So. Also alles sehr, sehr wild.
Der ist richtig, also da wurde auch wirklich nur noch auf Trash-Feuerwerk gesetzt. Ich muss auch gestehen, da habe ich gar nicht alle geguckt. Also Godzilla vs. Megalon zum Beispiel, es gibt auch einige Filme, an die bin ich gar nicht so leicht rangekommen. Das ist einer von denen, aber...
Wenn ich da einen Tipp geben darf, es gibt eine komplett legale Seite, die nennt sich archive.org. Das ist so eine Online-Bibliothek, wo man sehr gut eigentlich an sowas rankommen kann. Da kann man einfach den Titel dann eingeben, im besten Fall immer noch mit, also englische Titel dann natürlich am ehesten.
Nichts mit Frankenstein.
Und dann gibt's dann noch irgendwie so einen Button, wo du dann irgendwie so kategorienmäßig suchen kannst nach Movies oder so. Und dann findet man auch relativ viel dieser alten Dinger noch. Muss man dann natürlich schauen. Meist sind die dann irgendwie mit so einer super schlechten englischen Synchronisation, die einfach so drüber gebrubbelt wurde. Oder es gibt sie auf Japanisch mit englischen Untertiteln oder so. Aber da habe ich ab und an wirklich mal Glück gehabt, auch so eher obskurere Sachen zu finden. Weil es gibt ja leider Gottes auch keine richtige, ordentliche Gesamtbox. Ich weiß, ich habe damals so eine 12er-Box irgendwie, glaube ich, bekommen. Da war Godzilla 1 und 2 und dann springt es aber sofort in die 90er Jahre.
Die habe ich auch. Ja, ja.
Und das ist echt schade. Das ist da nicht mal, das würde ich geil finden, wenn die mal so eine richtig hochwertig aufgemotzte Box machen würden, wo du wirklich alle Filme drin hast, die Toho produziert hat, so, weil, wie gesagt, also allein auch, wenn dann hier ja noch dann hier Mecha-Godzilla kommt und solche Sachen, so, das ist halt geil, so, das macht halt einfach Spaß, so, weil diese Monster so komplett irre sind und die Idee, dass man dann irgendwie sagt, ja, wir bauen einen Klon von Godzilla, aber das ist ein kompletter Roboter, den wir irgendwie steuern können und das macht Spaß so. Vor allen Dingen, da bist du dann ja auch so involviert, weil du denkst, oh Gott, nein, Godzilla, kannst du jetzt nicht verlieren. So, oh mein Gott, so. So eine richtige Heldenreise für dieses Monster, denn weil es gegen etwas antritt, was eigentlich unbesiegbar erscheint. Und dann schafft es das irgendwie doch. Und das sind tolle Sachen.
Absolut. Also erstmal muss vielen Dank, du hast mir den Abend versüßt hier, weil ich habe gerade auf archive.com Godzilla vs. Megalon gefunden. Also großartig. Ja, ich denke, aber da werden viele hören. .org,
glaube ich, oder?
.org, ja, ja, genau. Ja. Archive.org. Da gibt's den. Zumindest, ich habe noch nicht reingeschaut, die Quali ist, aber auch ein bisschen schlechte Quali gehört bei Godzilla auch dazu,
ja,
muss ich sagen.
Ja, das ist okay.
Und ansonsten würde ich auch noch genau zwei Sachen aus der Ära hervorheben. Einmal tatsächlich von 1971, da gab es Godzilla vs. Ghidorah. Da muss ich eben mal schauen, wie der hier hieß in Deutschland. Ich glaube, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster war das. Oder nee, Frankensteins Höllenbrut. Sorry, offensichtlicherweise. Genau, Ghidorah ist tatsächlich dahingehend interessant, weil das auch so ein Müllmonster ist im Prinzip. Und auch wieder das Thema Umweltzerstörung in den 70ern sehr aktuell, also nicht Industrialisierung, aber die Verstädterung und auf Ölkonzerne und was da alles auch kritisiert wurde und eben dieser ganze biologische Abfall, der da produziert wurde, hat zu einem Monster geführt und es gibt ja Gerüchte, dass das eventuell das Monster für Minus Zero werden könnte, was ich ja verschärft finde.
Das wäre cool, aber die Gerüchte, was wo irgendwie aufploppen kann und so, das ist ja sowieso auch sehr, sehr wild.
Das ist stimmt, bei dem, da füllen sich ganze YouTube-Kanäle mit.
Ja, ja.
Und genau, dann hast du es erwähnt, das wollen wir an der Stelle vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Mechagodzilla hatte seinen ersten Auftritt in Godzilla vs. Mechagodzilla 1974 und auch das ist ja, ähnlich wie bei Batman, sind die Feinde von Godzilla ja ebenfalls in die Popkultur eingegangen. Und Mechagodzilla, würde ich sagen, gehört damit dazu, neben Ghidorah und Mothra auch. Und da ist es ja tatsächlich noch ein mechanischer Doppelgänger, wie du schon gesagt hast, aber auch irgendwie, glaube ich, Teil einer Alien-Invasion. Also der ist da noch nicht für Menschen gebaut. Also alles wild und endet dann tatsächlich auch mit Terror auf Mechagodzilla 1975. Der hat nicht so gut performt. Generell ist dann so ein bisschen die Luft raus gewesen bei Toho. Die haben dann eine Pause gemacht. Bis 1984 und dann starteten die mit der Heisei-Ära. Meine persönliche Lieblings-Ära, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und was vor allem daran liegt, dass diese Ära eine durchgehende Kontinuität hat. Also man würde heute sagen, Legacy-Sequels sind, weil die ignorieren nicht den ersten Teil, aber alle anderen aus der Showa-Ära. Aber im Prinzip alles Fortsetzungen des 54er Godzilla sind. Und Return of Godzilla ist, könnte man einfach wie ein klassisches Legacy-Reboot bezeichnen. Also wir bekommen im Prinzip in den 80ern die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Jahrzehnte nach dem letzten Angriff taucht Godzilla erneut auf und bringt Japan halt an den Rand einer nuklearen Katastrophe. Und auch der Tonfall ist ähnlich ernst wie damals in der Fortsetzung. Und danach, tatsächlich wussten sie aber auch schon gar nicht mehr so richtig, wie sie weitermachen. Und haben dann tatsächlich die Fans aufgerufen, kreiert doch mal ein Monster. Wir wissen gerade nicht so genau, in welche Richtung wir hier gehen wollen. Und das Resultat dessen führte zu meinem Lieblingsfilm der Ära, nämlich Godzilla vs. Biollante. Im Deutschen auch ganz charmant genannt Godzilla, der Urgigant. Und bevor ich was kurz dazu sage, würde ich mal gerne deine Meinung zur Heisei-Ära als solches vielleicht noch sehen. Bist du da ähnlich veranlagt wie ich, dass du der viel abgewinnen kannst?
Du, ich bin da voll bei dir. Ja, ja. Also ich glaube auch schon, dass das so die spannendste Ära ist, weil sie sich da ja, glaube ich, auch sehr viel austoben und du ja in jedem Film immer nochmal wieder einen Monster mehr drauf hast und nochmal wieder mehr erleben kannst und sie ja dann auch versuchen, so bestimmte, was du ja auch schon meinst, so dieses Legacy-Sequel-Thema, so, ne, dass so Sachen, die im ersten Teil passiert sind, die haben jetzt auch eine Auswirkung. Also nur um mal irgendwie schon auf meinen Lieblingsfilm dieser Ära zu verweisen, Godzilla vs. Destroyer. Das ist ja dann auch irgendwie, da sind ja Viecher, die entstanden sind aus dem Resultat, dass man diesen Oxygen Destroyer überhaupt damals erst benutzt hat, woraufhin sich dann hier wieder was entwickelt. Und das sind einfach sehr, sehr coole Sachen. Und ich glaube, dadurch, wir sind ja dann auch in so einer Ära, wo die Tricktechnik nochmal sich wieder ein bisschen nochmal verbessert hat und die Monster und all das, sie sehen halt auch einfach fantastisch aus. Und gerade auch sowas wie Biollante ist ja auch geil einfach so, ne? Dieses komische Pflanzenurviech da, was da durch die Gegend kreucht. Unglaublich cool.
Ja, absolut. Ich weiß noch, also irgendwann hatte ich ja diese Filme geschaut und irgendwann wird man ein bisschen älter und entwickelt so ein Bewusstsein dafür, was mag man da und was mag man nicht. Und natürlich ist es dann irgendwann, wenn du ins Teenie-Alter kommst und mal wieder einen Godzilla-Film siehst, dann denkst du, jetzt will ich aber den harten Scheiß. So, ne? Mhm. Ich geb mir mehr Horror und so. Das ist ja wie bei allen Sachen. Hast ja vorher schon viel zu früh Alien erwähnt. Das kann ich teilen, diese Erfahrung. Und immer noch Albträume im Luftschacht von Luftschächten. Und bei Godzilla war es natürlich genauso. Das hat mich voll angesprochen, dass die Heisei-Ära so düster war. Und Godzilla so ein Badass. Und einfach, dass der hier eine Bedrohung ist, fand ich toll. Und dieses Bild, wie Biollante in ihrem Endstadium Godzillas Kopf im Mund hat und da das Blut grün rausschießt, das hat mich aber völlig fertig gemacht. Ja, ja. So, das war mein Hero, was geht ab, Leute. Zum Film an sich noch, 1989, wie gesagt, kam der raus. Das ging aus so einem Fan, ich weiß nicht, ob das ein Voting oder ein Aufruf hervor, da konnte jemand Ideen pitchen und daraus haben die dann diese Story mit dieser Pflanze entworfen. Wissenschaftler experimentieren hier halt mit den Zellen von Godzilla und Pflanzen-DNA, beziehungsweise von Rosen sogar, glaube ich, um widerstandsfähige Organismen zu erschaffen. Und durch die Verbindung mit dieser DNA von Godzilla und der Pflanze und dann eben noch die verstorbene Tochter des Professors, dessen Name mir entfallen ist, entsteht dann irgendwann Biollante. Also das ist halt auch dann so eine tragische Komponente, die dann drin ist, weil dann der Geist dieser Tochter auch dann in ihr drin steckt. Und das ist ein gigantisches, mutiertes Pflanzenmonster, was erstmal auch gar kein Monster ist eigentlich, weil es ist eigentlich nur eine riesengroße, verwucherte, hochhaushohe Pflanze. Und parallel hast du dann ganz viele militärische Angriffe und auch einen sehr hanebüchenden Spionageplot um Godzilla. Streiten sich verschiedene Nationen drum, um seine Kräfte irgendwie militärisch für sich auszunutzen, wie man das halt so kennt. Und am Ende trifft er aber, ne, auch da ist schon diese Komponente, er will halt aber im Prinzip für das Gleichgewicht sorgen und kommt dann bei Biollante an und dann gibt es dann einen Kampf. Und dann dieses Endstadium von Biollante ist dann aber tatsächlich so gigantisch, dass da Godzilla ganz schön in die Knie gezogen wird. Und ich liebe diesen Vibe des Films, weil der hat zwar diesen 80s-Trash drin, ist aber ansonsten eben so wirklich, ja, sehr ernst und hat auch einfach diese emotionale Komponente, die ist jetzt nicht krass aufgearbeitet oder sowas, aber und die geht mir jetzt auch nicht unglaublich ans Herz, aber da schwingt so eine Gravitas einfach mit in dem Film und ich glaube, der hat auch diese ganze Ära sehr geprägt. Ja, also bis zu deinem Pick ja auch am Ende des Tages, der ist ja auch sehr emotional und ernst.
Naja, und vor allem, was du da ja halt auch hast, und das mochte ich halt auch immer, wenn die Monster halt so unterschiedliche Entwicklungsstufen haben, so, ne? So wie Pokémon. So, es fängt bei einer Sache an und dann wird es halt größer und größer und größer, bis es dann halt in seinem Endstadium ist. Und das hast du ja bei Biollante, das hast du ja bei Destroyer letztendlich auch, ne? Das fängt ja auch mit diesen kleineren Viechern irgendwie erstmal an und dann verbinden die sich ja auch und wird ja dann auch alles immer größer und größer, bis du denn dann dieses riesengroße Viech hast, gegen das Godzilla dann irgendwie kämpfen muss. Und das zeigt halt auch einfach mal, dass sie jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Budget hatten, ein bisschen mehr Möglichkeiten, wirklich mit den Monstern auch zu spielen, so dass du nicht immer nur einfach irgendwie so ein übergroßes Armadillo hast, was irgendwie durch die Gegend läuft oder irgendwelche irgendwie nur so Roboter oder so, ne?
Statischen auch so, ne?
Genau, so. Und jetzt finde ich, ist da einfach so von der Tricktechnik her so viel mehr mit dabei, wo du wirklich dich auch nicht satt sehen kannst. Und wo ich mich gefühlt auch, als ich das erste Mal dann so richtig so bewusst geguckt habe, mich auch immer wahnsinnig gefreut habe. Okay, geil. Und wie erklärt ihr das jetzt? So, das finde ich ja auch immer so cool. So wie denn wirklich so diese Monster entstehen. Und bei Biollante hast du halt wirklich ja schon fast so ein, also das ist ja wirklich so ein bisschen Frankensteins Monstermäßig so, ne? Dass da eigentlich so eine super traurige...
Da hätte es gepasst.
Genau, ja. Dass da wirklich so eine super traurige Backstory gibt. Und bei Destroyer ist halt so die Verbindung zum allerersten Film da, weil das ja mit diesem Oxygen Destroyer von damals auch alles zusammenhängt. Und das fand ich einfach immer irgendwie sehr, sehr cool. Und ich meine, du hast ja auch in der Ära wieder Ghidorah mit am Start und Mothra wieder mit dabei, und sie holen ja die Sachen, die sich bewährt haben, denn nach gut 10 Jahren Pause, die sie da gemacht haben, zurück, einfach weil sie wissen, okay, die haben damals funktioniert und jetzt können wir sie sogar noch mal verbessern und ausbauen und einfach noch coolere Filme damit machen.
Ja, und durch die Chronologie und die weiterführende Handlung hast du halt auch das erste Mal Charaktere, die wiederkommen. Also Miki Segusa ist tatsächlich ja eine Figur, die auch ab Biollante bis zum Schluss mit dabei ist. Und halt Baby Godzilla kommt wieder in Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Was hat mich dieser Name verwirrt? Weil der sich natürlich darauf bezieht, es gab schon mal einen, aber der hat damit nichts zu tun. Wo das erste Mal natürlich Mechagodzilla von Menschen gemacht wurde, was ja auch, ich glaube, das hat auch so einen gewaltigen Impact gehabt, so, ne, diese ganzen, was gab es damals, so Megazords, und heute haben wir sowas wie Pacific Rim und sowas. Ich glaube, das fußt alles irgendwo auf der Idee von Mechagodzilla auch. Und da ist Baby Godzilla halt, der wird erwachsen. Und in dem Film danach, Space Godzilla, den wir vielleicht bald auch wiedersehen werden, man weiß es nicht, da ist er schon ein bisschen größer. Und in Godzilla vs. Destroyer ist er ja schon fast ausgewachsen. Und mich würde mal interessieren, du hast jetzt schon einiges zu dem Film gesagt, aber warum ist es der Film und was macht Destroyer so, so besonders eigentlich für dich als Monster?
Du, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich gehe jetzt mittlerweile dann eher so auf Monster Design und wie die so verpackt werden, und bei dem Film, finde ich, funktioniert es einfach alles so sehr cool, wie jetzt hier diese Monster präsentiert werden. Das ist nicht mal so, dass ich sage, okay, wow, das ist irgendwie die krasseste Story oder irgendwie sowas. Aber ich mag einfach diesen Aspekt, dass man so mit dem letzten Film dieser Ära trotzdem ja auch nochmal auf den ersten Film verweist, dass du hier ja dann aber auch so dieses tragische Thema hast, dass Godzilla sich ja dann auch aufopfert und am Ende stirbt, und du damit ja quasi dann auch das so ein bisschen so der Tony Stark-Moment in Endgame, so nach dem Motto, ne, jetzt endet eine Ära und Godzilla ist tot, aber wir wissen natürlich alle, Godzilla ist noch lange nicht tot und kehrt wieder zurück und sowas alles. Das ist einfach so. Also ich finde, dass gerade so die Heisei-Filme sind ja wirklich, also ich habe die hauptsächlich immer als pure, wirklich als puren Spaß und pure Unterhaltung gesehen und einfach wirklich immer sehr, sehr viel Spaß so mit fast allen Filmen dieser Ära gehabt, einfach weil sie wirklich auch so trotzdem immer so unterschiedlich waren, auch wenn sie dann quasi die alten Sachen aufgekocht haben, die halt vorher irgendwie gut gelaufen sind.
Ja, beziehungsweise mit Destroyer ein neues Monster geschaffen haben, was super ikonisch war dann gleich. Ne? Also alle wollen Destroyer Monsterverse, bitte gebt uns das. Und ich fand auch diese Entwicklungsstadien, diese Metamorphose der Krebswesen, mich haben diese, ich sag jetzt mal, etwas menschengrößeren Destoroyas Krebse dann auch schon fast ein bisschen an Xenomorphs erinnert. Da hast du dann, generell merkst du viel westlichen Einfluss in der Ära. Das ist cool. Und ich fand, das ist ein bold move, dann einfach Godzilla als Kernschmelze explodieren zu lassen und im letzten Shot dann aber auch noch mal so ganz schön anzudeuten, ach guck mal, der Sohn ist noch da. Also das heißt, Godzilla wird nicht weg sein. Wie gesagt, also unterm Strich, ich glaube, für viele ist, wenn man über Godzilla-Filme redet, von früher, die werden tatsächlich an diese Ära denken. Gerade so Leute in unserem Alter, ich denke, das ist es ist sehr stilprägend gewesen. Ja. Ich schiebe das jetzt einfach mal so ein dazwischen, weil das ist in direkter Verbindung mit dem, was danach kommt. 1998 gab es ja dann den ersten US-Vorstoß. Du hast ja schon gesagt, von unserem Freund und Kollegen Roland Emmerich. Der hat ja mit Godzilla dann ein, ist das ein Reboot? Ich würde es nicht so bezeichnen, aber es ist was ist das eigentlich, Sebastian? Was hat er da gemacht?
Ja, ich glaube, nennen wir es liebevoll eine westliche Interpretation eines Monsters, wo man einfach nur den Monster-Aspekt genommen hat und gesagt hat, okay, wir lassen es unseren Katastrophenexperten Emmerich machen, der wird da schon irgendwie was hinkriegen. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ich habe den Film damals im Kino gesehen und war hellauf begeistert.
So. Ich habe den geliebt, Sebastian. Ich hatte das Sticker-Album, alles.
Also damals war das wirklich so, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich habe den auch bestimmt 2-3 Mal im Kino geguckt, einfach weil, boah, geil, wie cool und so. Und jetzt habe ich den halt nochmal geguckt und ja, nee, ich kann dem nicht mehr so viel abgewinnen. Und ich meine, es ist ja auch sehr, sehr lustig, wie Zilla, dieses Monster, wie es ja hier dann liebevoll genannt wird, wie das ja dann auch, ich weiß gar nicht, in welchem Film der Toho-Ära das ist, aber irgendwo.
In Final Wars wird er verkloppt.
Ja, genau, ja, okay, ja. Da wird er ja dann relativ schnell, oder sie, es ist ja, glaube ich, eine sie, wenn.
Ist ja stimmt, es ist ja, sie legt ja Eier. Ja,
genau, dann super schnell vermöbelt wird, einfach weil man sagt, okay, Leute, lasst es mal lieber uns machen so und ihr macht irgendwie euren anderen Kram. Fand ich sehr, sehr spannend, aber ich glaube mittlerweile, wenn ich den gucke, dann denke ich mir auch so, ja, nee, muss nicht sein. So, interessante Idee, netter Versuch, aber irgendwie auch spricht auch für sich, dass so schnell danach nicht nochmal irgendwie was nachkam, so, da wir dann auch erst irgendwie bis 2014 warten mussten, bis man sich dann da für dieses Monsterverse entschieden hatte.
Ja, na vor allem, ich glaube, der größte Fehler war einfach, den Film Godzilla zu nennen, weil ich finde, das ist ein echt valider, solider Monsterfilm mit einem coolen Creature-Design, aber es hat halt nichts mit Godzilla zu tun. Es ist ein großer Leguan, der durch New York läuft und am Ende haben wir Jurassic Park. Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das dann machst du halt nur Leute, bringst du nur am Ende Fans gegen dich auf? Also was das im Nachhinein betrachtet sollte, weiß ich auch nicht so richtig, was man sich davon erhofft hat, zumal das ja jetzt auch keine Figur ist, auf der man hätte ein Franchise aufbauen können. Aber sei es drum, es führte auf jeden Fall dazu, dass Toho dann relativ schnell reagierte und gesagt hat, okay Leute, darauf können wir nicht weiter, das können wir nicht so sitzen lassen und so können wir nicht weitermachen. Und dann mit der Millennium-Ära starteten, 1999. Das ist kein Kaiser, Leute. Bitte schreibt mir das jetzt nicht irgendwo in die Kommentare. Das ist einfach, weil es einfach der Shit war, alles nach Millennium zu benennen, 1999. Und es startete dann auch relativ kurz, also ein Jahr nach Emmerich dann auch schon mit Godzilla 2000 Millennium in diese Ära rein. Das ist eine Ära, die von sehr viel Experimentierfreude geprägt war. Jeder Film war irgendwie was völlig Neues, ist immer vom Scratch auf neu gedacht worden und da gibt's keine Kontinuität so zwischen diesen Filmen auch irgendwo und ich finde, da merkt man auch sehr so ein bisschen die Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht, wie du auf diese Ära blickst, aber wenn ich so als das im Ganzen betrachte, wirkt es sehr verzweifelt, was Toho da eigentlich machen möchte oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe jetzt auch bei mir mal auf dem Blog geguckt, so wie ich die alle so bewertet habe, und die kommen alle nicht so sonderlich gut weg, so, also wie du schon meintest, ne? Es ist halt wirklich alles sehr wild durcheinander. Wir probieren irgendwie einfach mal Zeug aus, und teilweise waren mir hier dann so auch die ganzen Geschichten, die nebenher noch gelaufen sind, viel zu gaga und viel zu merkwürdig, wo sie hier ja dann teilweise auch versuchen, so bestimmte Sachen miteinander zu verknüpfen, ohne dass es aber irgendwie so richtig Hand und Fuß hat. Und auch so vom Monster-Design her ist da am Ende des Tages nicht wirklich so viel gewesen, was mir im Kopf geblieben ist. So, ne? Ich meine, klar, Mothra kehrt auch nochmal wieder zurück, weil wir wissen einfach, die funktioniert, und Mechagodzilla ist wieder da und King Ghidorah und wie sie alle heißen. Aber so die Sachen, die sie dann versuchen, irgendwie neu reinzubringen, wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wer da irgendwie groß wichtig wäre oder so. Weil die meisten Namen mir da dann tatsächlich auch irgendwie entfallen, und man da auch ja irgendwie so dann versucht, irgendwie so komisches Zeug zu machen, super viel auch so noch mehr so in diese Science-Fiction-Richtung und mit sowas alles so. Ah, immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, also klar, die haben es versucht, ne, in Millennium hattest du ja dieses unfassbar hässliche CGI-UFO, was dann auch zu so einem Orga hieß es, glaube ich, was dann irgendwie auch so Biolante-mäßig Godzillas Kopf abknabbern wollte. Okay, more of the same. Und Megaguirus, Gyrus, oder wie das heißt, das ist ja auch nur eigentlich ein großes Insekt, eine Libelle oder was auch immer. Okay, alles klar, dann haben wir jetzt halt Batra oder Mothra nicht, dafür habt ihr jetzt halt eine Libelle, aber was ist nix, ist, ne, also da gingen wirklich die Ideen aus, und dann hat man im dritten Teil dann einfach, beziehungsweise im dritten Film der Reihe, dann einfach gesagt, pass auf, wir gehen jetzt hier mal einen ganz anderen Weg, und da wären wir tatsächlich bei einem für mich Standout-Film der gesamten Reihe, nämlich Godzilla, Mothra und King Ghidorah, Giant Monsters All-Out Attack. Wow, geht's nicht umständlicher. Aber okay, du bekommst hier wortwörtlich, was der Titel dir verspricht, plus Baragon, der ist das hier nämlich. Und das Geile ist, ich weiß nicht, kennst du die Gamera-Trilogie aus den 90ern?
Nur was von gehört, nie gesehen tatsächlich.
Die ist brillant, Sebastian. Die lege ich dir wirklich ans Herz. Es gibt so eine Box für Blu-ray-Box für einen Zehner oder so, sind die drin. Oder vielleicht guckst du mal auf archive.org. Die sind wirklich richtig toll. Mhm. Die überstrahlen, muss ich jetzt sagen, tatsächlich einige der Filme der Godzilla-Liste. Es gibt alte Gamera-Filme, die sind völlig vernachlässigbar, aber diese Trilogie ist wirklich auch eine tolle Kontinuität. Und der Regisseur der Trilogie wurde auch rangeholt, dann diesen Film zu machen, weil die eben auch in Japan einfach völliger Kult geworden ist. Ich möchte ganz kurz für ihn die Credits geben, und Shisuke Kaneko heißt der gute Mann. Der hat einfach hier einen Blankoscheck bekommen und hat gesagt, mach bitte, wir brauchen hier wirklich mal wieder einen Hit. Der wollte erst ganz andere Monster nehmen. Da hat dann Toho ihn doch dazu gezwungen, nimm mal bitte nicht die Riesentarantel aus Godzillas Sohn, sondern nimm mal bitte die OGs rein. Und dann hat er halt Mothra und King Ghidorah reingenommen, hat sich aber nicht verbieten lassen, alles auf den Kopf zu stellen. Also hier ist Godzilla wirklich ein Dämon, der hat nicht mal mehr Pupillen, der geht einfach nach Tokio und macht alles tot und ist auch sadistisch. Also er hat Spaß daran, Gebäude zu zerstören, weil er weiß, da sind Menschen drin, die Angst haben. Also er ist hier wirklich richtig teuflisch. Und im Gegensatz dazu haben wir diese Wächterschutzgeister, bringen also so ein bisschen Voodoo-Quatsch hier mit rein. Und da sind dann halt Mothra, Ghidorah und eben Baragon. Und Ghidorah ist hier ein Guter. Wow! Also allein das ist ein Affront irgendwie, aber es funktioniert halt einfach sehr gut. Und die versuchen dann zu dritt den aufzuhalten. Und dieser Film gibt dir wirklich die ganze Zeit aufs Maul. Und das ist wirklich, und hat dabei auch noch so ganz elegant so eine Hommage an den First Appearance Shot so von 54, wo Godzilla da so über den Berg guckt. Das wird hier quasi so referiert. Und die Musik ist toll und der ist in sich geschlossen. Das ist so ein perfekter Einstiegsfilm für Leute, die sagen, ich will eigentlich wissen, um was es in dieser Reihe geht. Das bekommst du hier, du bekommst alle ikonischen Monster, du brauchst kein Vorwissen. Der ist einfach rund und der hat, und Godzilla eben, ich finde das halt geil, wenn der halt so richtig badass ist. Deswegen ist das tatsächlich der Film der Reihe, der mir am meisten zusagt. Wie ist das bei dir? Hast du den gesehen auch?
Ja, ja, den habe ich gesehen. Wie gesagt, das ist auch, finde ich, eine vollkommen geile Wahl, so, weil, wie wir jetzt schon angedeutet haben, ist diese Ära eher so ein bisschen schwierig. Aber ich mag ja tatsächlich sehr diesen Tokyo SOS, denn von 2003, der ja dann auch wieder dieses ganze Thema, da taucht ja auch Mothra wieder auf, also sind wir zumindest beim Mothra-Thema, bleiben wir uns treu. Und hast ja dann da diesen Mechagodzilla, der jetzt aber nicht mal Mechagodzilla heißt, sondern irgendwie Kiryu oder so, weil es ja jetzt so ein Cyborg.
Der ist aus Godzillas Knochen auch irgendwie gemacht, so dann, ne?
Das genau, genau. Das wird ja im Film davor wird es so etabliert und Tokyo SOS ist ja dann so die quasi Fortsetzung. Und ich finde, der hatte zumindest wirklich so ein paar coole Monsterfights und auch wie Mothra da eingeführt wird, so wenn sie dann irgendwie so hinter den Wolken so erscheint und du so das Gefühl hast, okay, krass, was taucht jetzt hier gleich auf? Und also klar, man weiß es, aber da hast du, finde ich, so das Gefühl gehabt, sie ist halt wirklich auch eine richtige Bedrohung, wenn sie es möchte. So, und das mochte ich eigentlich immer ganz gerne.
Ich glaube auch generell sah Mothra nie besser aus als in diesem Film. Da gebe ich dir recht. Und das Besondere an dem Film ist ja, Tokyo SOS ist ja auch eine Fortsetzung des originalen Mothra-Films aus den 60ern. Hat sogar, glaube ich, einen der Schauspieler da noch mit, in einer älteren Rolle da mit drin. Also auch da, ja, das meint, ne, wie ich vorhin meinte, plötzlich will man dann doch mal zwei zusammenhängende Filme machen und referiert dann doch wieder einen alten Film. Also es ging kreuz und quer in dieser Zeit. Aber ich gebe dir recht, Tokyo SOS ist auch ein toller Eintrag. Ich finde, der wird zu Unrecht vernachlässigt. Aber naja, gut. Toho wollte das Franchise dann trotzdem wieder beerdigen und hat dann 2004 alles auf eine Karte gesetzt. Zum 50. Geburtstag des Franchise hat man gesagt, ihr kriegt alles an Geld, was ihr alles wollt. Und hat den dümmsten Film der ganzen Reihe. Also das ist wirklich übler Slapstick-Trash-Müll, finde ich. Also da kommen halt wieder Aliens, die natürlich aussehen wie Menschen. Und die ist so wie ein Remake von Destroy All Monsters aus den 60ern oder 70ern, lassen die einfach alle Monster auf der Welt gegeneinander kämpfen. Und Godzilla muss eigentlich von Monster zu Monster rennen, dem auf die Schnauze hauen, dass er wieder spurt. Und dazwischen haben wir ganz viel Kung Fu und Martial Arts Blödsinn und Matrix Referenzen. Das ist, glaube ich, also man kann den wirklich doof finden. Ich gehöre dazu. Ich finde den gar nicht gut, aber ich glaube, das kann auch ein Guilty Pleasure sein. Für welche Seite entscheidest
also
du dich
glaub,
da?
Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, aber ich glaube allein so für die ersten 20 Minuten, wo da irgendwie ja wirklich so gefühlt alle auftauchen und alles irgendwie so im Chaos versinkt, mochte ich den schon sehr, sehr gerne. aber ja, ich kann auch vollkommen verstehen, wenn man sagt so, okay Leute, jetzt ist genug, aber ich meine, wir haben jetzt schon so viele Marvel-Vergleiche gemacht, vielleicht wird Avengers Doomsday genauso wie Godzilla Final Wars so. Also wir jetzt tauchen alle einfach auf und wir gucken, was passiert.
Stimmt, es kommen alle. Ja, im Prinzip, auch da ist Marvel nicht Vorreiter, weil dieser Film war letztendlich das, was dann wahrscheinlich mal Secret Wars werden wird.
Genau.
Trotzdem, okay, also es ist auf jeden Fall ein absoluter Guilty-Pleasure-Film. So, und dann war wieder Schluss. Und dann geht's so ein bisschen zweigeteilt weiter. Die Reiwa-Ära wurde 2016 ins Leben gerufen. Und ist das eine richtige Ära? Darüber können wir gleich mal reden. Auf jeden Fall gab es 2016 Shin Godzilla. Und ich fange jetzt extra mal mit der Ära an, weil das Monsterverse, das setzen wir dann am besten noch zum Abschluss hinten dran. Aber Shin Godzilla ist, und das kann ich jetzt aus ganz frischen Augen sagen, ich habe mir extra gestern nochmal angeschaut, wohl auch mein liebster moderner Godzilla-Film. Weil der einfach, also der ist irgendwie super kreativ und super einzigartig, aber der schafft es trotzdem, alles an Godzilla zu transportieren, was ich in diesem Film sehen will. Also der fühlt sich an, als hätte man einen Albtraum über den Zusammenbruch von Bürokratie, Atomangst und das Ende der Welt verfilmt und daraus vielleicht einen der auch originellsten und intelligentesten Filme der Reihe gemacht, der super brutal und bizarr ist, tatsächlich auch erschreckend aktuell, weil er diese Fukushima-Allegorien mit drin sich trägt. Und der ist ja audiovisuell so überwältigend, finde ich. Ich finde, was die hier gemacht haben, ist auf jeden Fall eine der furchteinflößendsten Varianten von Godzilla zu schaffen. Das ist dieses wandelnde Naturkatastrophe. Und du hast ja schon gesagt, das ist ein Fable für Evolutionsstufen. Das kosten die ja hier voll aus. Und jede wirkt noch grotesker und verstörender und unmenschlicher als vorher. Also hat er ja fast schon Body-Horror-Anleihen. Mhm. Großer Buddy, aber es ist irgendwie so. Und ich fand das damals, als ich das gesehen habe, da war ich so ein bisschen raus aus dem Thema. Und ich fand das so mutig für so einen Monster-Franchise-Film, dass der nicht statt die ganze Zeit Fanservice oder Dauer-Action zu liefern, hier quasi Godzilla als wirklich Katastrophe darstellt. Und drumherum gibt es diesen politischen Konflikt. Hm. Und das kann man auch doof finden. Ich glaube, das finden auch einige doof, dass der im Prinzip fast, wenn du die Godzilla nicht siehst, findet er nur in Büroräumen statt und du hast halt jede Menge Politik-Talk. Aber ich mag das mittlerweile. Hm. Weil sich dadurch auch so schön diese Botschaft des Films, diese Ohnmacht einfach so überträgt. Das sind alles Figuren, das sind alles Amtsinhaber, die wissen Bescheid, die können mit diesen ganzen Sachen umgehen, gerade aus der Sicht aus Japan, die sind darin ausgebildet. Und dann kommt dann dieses Unglück daher, wie in Fukushima, und plötzlich gucken sich alle in Konferenzräumen an und wissen nicht, was sie zu tun haben und schieben die Verantwortung einfach immer nur weiter. Und das dann gepaart mit dieser unglaublichen Szene, wo Godzilla da das erste Mal diesen Atomic Breath rausholt, der dann irgendwie zwischen Laserbeam, violetten Laserbeam und Feuerwalze hin und her navigiert. Und dann dieses animalische Design von ihm, ich finde das großartig. Also es ist wirklich, ich würde auch unabhängig von Godzilla sagen, dass das ein richtig, richtig guter Film ist. Mhm. Wie siehst denn du das?
Also ich war damals hooked, als es hieß, dass der Neon Genesis Evangelion Regisseur und Schöpfer für diesen Film verantwortlich ist. Ich gehöre tatsächlich zu, und ich muss auch sagen, ich müsste diesen Film wirklich auch nochmal gucken, weil es ist mittlerweile echt lange her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber ich gehöre tatsächlich zu denen, was du schon meintest. Mir ging dieses Politikzeug irgendwann wirklich sehr auf den Sack. Ich fand, es war mir persönlich dann einfach zu viel. Vielleicht würde ich das mittlerweile anders sehen, irgendwie, weil ich vielleicht einen anderen Blick drauf habe. Aber also allein für das Monster-Design, das ist ja irre, das ist ja richtig eklig. Also gerade so diese Anfangsform, wenn der da noch irgendwie so halb so, noch keine Beinchen
so hat, irgendwie,
sich
ne?
da so durch die Gegend droppen muss und so. Und boah, also das ist ja wirklich irre, wie gut sie das steigern. Und selbst diese finale Form von Godzilla sieht ja auch immer noch so gruselig, eklig, widerlich aus. Aber also das ist wirklich absolut grandios. Also das ist wirklich einer der besten Filme, wenn es irgendwie darum geht, wie man dieses Monster halt wirklich mal zu einem Monster zu machen wieder. Ne? Weil wir hatten jetzt lange genug Godzilla halt immer als den Helden, der für die Erde und für die Menschen gekämpft hat. Und das war jetzt mal wieder so richtig dieses, okay, wir machen Godzilla mal wieder ganz oldschool. Der ist das Monster, da muss man gegen kämpfen. Und ja, wie gesagt, ich muss ihn, glaube ich, wirklich noch mal gucken, um zu überlegen, ob ich halt das Politikzeug mittlerweile irgendwie besser finde oder ob es mich immer noch stört. Aber rein für den Monster-Aspekt ist das einer der krassesten Godzilla-Filme überhaupt.
Ja, siehst du, da sind wir uns da zumindest einig. Und was man halt Godzilla auch vorwerfen kann, ist, der hat sich da irgendwo auch in der Sackgasse schon manövriert, dieser Film, weil du hast hinten so eine Art Cliffhanger, aber eigentlich ist das ein Standalone-Konzept. Was machst du denn da jetzt? Und dann gab es ja diese drei Anime-Filme, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Die habe ich gesehen, fand ich relativ dröge. Wie geht's dir da?
Ah, die fand ich furchtbar. Die fand ich ganz,
kann man
ganz,
auch so sagen.
Die fand ich ganz, ganz. Und ich dachte wirklich, hey, cool, warum nicht mal Anime? Ne? Und ich meine, es gab ja dann auch noch irgend so eine Anime-Serie, glaube ich, auf Netflix. Auch ein bisschen moderner, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber Nee, aber diese drei Anime-Filme, und ich bin großer Anime-Fan, so. Also wenn du das gut machst, und gerade bei Godzilla dachte ich auch, hey, das könnte was werden. Und ich meine, den ersten, diesen Planet of the Monsters, den fand ich, glaube ich, sogar noch ganz okay. Aber danach wird's ja auch so wirr und dann irgendwie mit irgendwelchen riesengroßen Überstädten, die aus den Mecha-Godzilla gemacht wurde oder also. Es sind so komische Konzepte denn mit drin, so wo ich wirklich dachte so, ja, nee, lass mal lieber. Also ich fand's merkwürdig. Keine Ahnung. Also sollte ich jemals auf meinem Kanal die Godzilla-Filme alle nochmal machen, würde ich die natürlich auch alle nochmal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei mir nochmal besser wird, was die Meinung zu diesen Dingern angeht.
Ja, bin ich bei dir, weil ist so schade, weil wenn du das siehst, wie Godzilla da einfach designt ist und so, denkst du ja schon, ja geil, es gibt was her, aber gib dir recht, das ist irgendwie ein nettes Konzept, aber leider nichts wirklich dahinter. Aber auch da hat Toyo ja wieder mitbekommen, ja scheiße, wie können wir da jetzt irgendwas weitererzählen? Und dann gab es 2023 ja nochmal ein Reboot. Und damit sind wir ja bei deinem Pick Godzilla Minus One. Ich bin froh, dass wir ganz instinktiv unterschiedliche Filme genommen haben, weil so vielfältig ist ja die Ära nicht. Und ich bin tatsächlich eher noch Shin Godzilla Fan, aber du hast ja erst schon angedeutet, dass der Godzilla Minus One auch wegen den menschlichen Charakteren so viel bedeutet. Erzähl doch mal bitte, wie genau, also was, wie sind deine Gedanken zu Godzilla Minus One und warum erreicht er dich so?
Naja, weil, wie gesagt, ne, also rein von dem Monsterzeug finde ich den schon wirklich sehr, sehr cool. Ich finde es wahnsinnig, vor allen Dingen, was die ja auch, die hatten ein relativ geringes Budget und haben ja wirklich einfach auch mal so 2023 ganz Hollywood gezeigt, was man mit wenig Budget eigentlich anstellen kann und wie gut das denn auch irgendwie aussehen kann. Und dann hast du ja, und das fand ich super spannend, diese Geschichte von diesem Kamikaze-Flieger, der quasi seine Mission nicht ausübt, sondern sich dann da auf irgendeine Insel verkriecht, wo dann irgendein kleiner Stützpunkt ist, wo dann das erste Mal Godzilla auftaucht und dann kommt er quasi wieder zurück, trifft da diese junge Frau, die er dann irgendwie bei sich aufnimmt mit dem Kind, so wo ich wirklich dachte, so, okay, krass, das könnte eigentlich auch eine Story sein, die könntest du erzählen, ohne dass dieses Monster da ist und du hättest ja trotzdem diesen wahnsinnig dramatischen Kern von einem Typen, der eigentlich die ganze Zeit geheim hält, dass er wie so eine Art Deserteur ist, weil er halt den Auftrag, den er bekommen hat, nicht ausgeführt hat. Und dann gibt's zum Glück für ihn halt noch schlimmere Probleme, weil jetzt so ein riesengroßes Monster auftaucht. Und das fand ich schon erstmal wirklich cool. Und dann so die Action-Set-Pieces, wenn Godzilla dann wirklich auftaucht. Also dieses Aufladen von dem Atomic Breath, wenn dann da so nach und nach diese Rückenplatten bei ihm so hochkommen und dieses und dann war irre, war mega geil. Oder auch so diese Sequenzen im Wasser, die dann so gefühlt an der weiße Hai erinnern, wenn die da mit ihrem kleinen Boot durch die Gegend fahren und der kommt da an. Also total irre. Und ich finde es auch geil, dass die tatsächlich irgendwie den Oscar eingeheimst haben für die besten visuellen Effekte, wo du da wirklich irgendwie Marvel und Co. irgendwie hattest, die alle gedacht haben, ach, guck mal, was wir hier alles zaubern und wir haben 300 Millionen Dollar Budget und die hier kommen mit irgendwie so 10 Millionen um die Ecke und kriegen da so krasse Sachen hin. Und ich muss ja auch sagen, das war ja auch, weil die Pause und warum sie ja denn diese Anime-Geschichten gegeben hat, war ja dann auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Toho und Legendary, die ja für das Monsterverse verantwortlich gewesen sind, die hatten ja irgendwie so einen Deal, dass es darum ging, okay, wenn während wir jetzt dieses Monsterverse machen, erscheint erstmal kein japanischer Live-Action-Godzilla-Film. So, also die haben sich da ja wirklich vorbereitet, dass man sagen kann, okay, wir können uns jetzt erstmal auf dieses Monsterverse konzentrieren, bevor ihr dann kommt, weil sie genau wussten, okay, wenn Toho jetzt wieder anfängt, ihr eigenes Ding zu machen, dann wird es eh alle Leute viel mehr interessieren. So, ne? So hatten sie halt einfach so einen Puffer, dass sie dieses Monsterverse so ein bisschen großziehen konnten. Und dann kommst du halt mit so einem Banger um die Ecke, wo natürlich erstmal ja auch viele gehofft hatten, okay, wird es doch noch irgendwie Shin Godzilla 2 geben oder so. Das stand ja auch dann doch noch irgendwie lange, lange im Raum. Und dann wurde es ja doch wieder so was Eigenständiges. Und ich fand den super. Ich bin damals im Kino gesehen. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert. So gerade, weil das ja natürlich so nach dieser ganzen Monsterverse-Ära, die ich auch mag. So, also ich soll jetzt nicht so klingen, als würde ich die alle irgendwie super scheiße finden. Ich gucke die auch gerne. Aber Godzilla Minus One hat mir irgendwie Godzilla wieder zurückgegeben, so einfach so als dieser Katastrophenfilm und dann halt wirklich als Film, den ich wegen der menschlichen Geschichte auch irgendwie im Kopf behalte.
Ja, ich fand den auch super, ich fand auch die Geschichte super spannend und ich kannte das auch nicht, ne, dass man da so in Ungnade fällt als Kamikaze-Pilot, der seinen Job quasi nicht erfüllt. Mhm. Das ist ein nachvollziehbarer Konflikt. Ich fand die Familiendynamik süß da bei denen.
Ja.
Und auch das generell wieder ins Nachkriegs Japan zurückzuversetzen, ja, fand ich gut.
Ja,
hat auch dadurch, finde ich, kann man auch Shin Godzilla auch gut so als was Einzelstehendes betrachten. Und ne? Und ich fand auch generell auch schön, dass wieder, es gab ja auch einige alte Filme, wo man diesen quasi in Anführungsstrichen Dino auf der Insel als Godzillas Origin aufgegriffen hat, dass man das hier wieder gemacht hat. Also es ist viel drin, was wir schon kennen, aber irgendwie in die Neuzeit verfrachtet und trotzdem mit diesem japanischen, wie soll ich das sagen, mit der japanischen Schleife drumherum, dass es nicht im Gigantismus anheimfällt. Ne? Der Atomic Breath ist wirklich Weltklasse. Ist also,
ja, wow. Ja.
Geil. Gut, aber du sprachst ja schon über den Kaiju im Raum, das Monsterverse. Das wollen wir nun auch noch beleuchten. Das war nämlich genau zwischen diesen, also nicht ganz zwischen diesen beiden Filmen, es ging ja 2014 im Prinzip schon mit dreimal dürft ihr raten, wie der Film heißt, Godzilla, los. Das ist wirklich ähnlich wie Halloween. Ich komme da eigentlich immer durcheinander. Welchen Film meinst du hier gerade? Aber ich meine tatsächlich gerade den von Gareth Edwards von 2014. Ist auch mein Lieblingsfilm der Reihe. Deswegen kann ich damit direkt mal ins Haus fallen und sage, dass ich diesen Film wirklich mag. Ich mochte den, er gilt ja als einer der Filme mit den besten Trailern aller Zeiten, die dann das Versprechen nicht ganz einlösen konnten. Ich verstehe, wo das herkommt, weil der Film ist schon sehr fies im Teasing. Also du siehst sehr oft Godzilla, freust dich, dann geht die Tür zu und dann denkst du, nach dem 10. Mal denkst du dir so, ja Leute, wir haben es begriffen. Hört auf, mich zu stänkern. Aber was der Film, finde ich, wie kein anderer Film, und da schließe ich tatsächlich auch die meisten Toho-Filme mit ein, schafft, ist eben einfach auch Edwards Stärke, der Scale. Ich finde, Godzilla wirkt so gigantisch und auch die Mutos, die ja auch neu sind, die wirkt, also du hast hier das erste Mal das Gefühl, weil so viel aus der menschlichen Perspektive auch gefilmt und gezeigt wird, wie muss ich das wirklich anfühlen und dass die Monster uns auch gar nicht wahrnehmen. Das spielt in einer anderen Wahrnehmung für die. Also wir sind halt die Ameisen.
Naja.
Und das geht aus diesem Film so gut hervor, dass ich sagen muss, der sieht auch immer noch gut aus. Also für mich ist das tatsächlich ein Film, den ich gerne schaue. Ne?
Ja, diese Halo-Jump-Sequenz, wenn sie da runterspringen von dem Flugzeug und dann so an Godzilla so vorbeiknallen, so, das ist schon sehr, sehr cool. Wow. Aber ich gehöre tatsächlich zu denen, die so ein bisschen sauer damals waren, einfach so, ne? Weil ich mir echt dachte, okay, ich komme wegen Godzilla und dann sehe ich irgendwie mal so eine Schwanzspitze in irgendeinem TV-Beitrag, der gerade am Flughafen läuft und ich sehe die ganze Zeit nur irgendwie schreiende Menschen und zwischendurch sehe ich halt diese komischen Motus, die mich nicht interessieren, weil ich zu denen irgendwie überhaupt keinen Bezug habe. Aber so, wenn Godzilla denn kommt in diesem Film, ist es absolut fantastisch. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. So, ne? Also gerade was diese Größe angeht, weil ich finde, das geht wirklich ja auch bei einigen von den Toho-Dingern irgendwie verloren, weil du das Gefühl hast, okay, ich habe einfach nur 5 große Monster nebeneinander und natürlich hast du dann kein Gespür mehr dafür, was wie groß ist oder wie klein die Menschen dabei eigentlich sind. Aber ja, also es war nie so ganz mein Film. Aber ich kann nachvollziehen, dass man den halt auch wirklich feiert, weil er wirklich auch teilweise sehr, sehr geile Bilder abliefert. Für mich war es halt nur irgendwie immer so ein bisschen so eine kleine Mogelpackung, weil ich komme wegen Godzilla und muss erstmal wegen diesen Mutos bleiben und kriege dann erst später Godzilla.
Und ihr nehmt uns Bryan Cranston viel zu zeitig,
ja,
Leute.
Ja, gut.
Das ist auch, naja, aber das sollte man nie machen. Natürlich hat er dann, also da nehme ich aber mal stark an, dass dein Pick dann, also umso besser, sagen wir mal so, kann ich deinen Pick mit Godzilla King of the Monsters nachvollziehen, weil der gibt ja dann genau das, was du wahrscheinlich vermisst hast im ersten, oder?
Genau, und ich finde es auch so spannend, weil ich habe immer wieder gemerkt, dass ich mit diesem Pick irgendwie häufig auch anecke, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die diesen zweiten Godzilla aus diesem Monsterverse mögen, aber ich weiß nicht, da war für mich wirklich alles drin, was ich wollte. Ich meine, wir haben ja auch wieder zig unterschiedliche Riesenmonster, die da dann auch mal nur angeteasert werden. Du hast natürlich Ghidorah und sorry, wie geil ist bitte dieser Shot von Ghidorah auf diesem Vulkan. Boah. Und dann hast du noch diese Kirche da im Vordergrund. Also ich finde, der Film hat halt auch ein paar wirklich geile Bilder, auch wenn Rodan da aus diesem Berg rausprescht und oder Mothra, wenn sie da eingeführt wird. Das ist halt so ein Film, der ist für die Figuren, hab die alle schon wieder vergessen.
Millie Bobby Brown war irgendwie am Start.
Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich glaube, das ist ja der Film, der vom Trailer her dieses ein Ding eingeführt hat, wenn da irgendjemand steht und My God, Zilla. Mhm. So, und das Schlimme ist, jetzt wo ich habe jetzt, weil wir ja überlegt hatten, ob wir eher über Monarch Staffel 2 sprechen, weil ich so viel von Staffel 1 vergessen hatte, hatte ich Staffel 1 auch nochmal geguckt. Und jetzt, wo ich beide so back-to-back geschaut habe, habe ich das Gefühl, diese Monarch-Serie baut dieses My God jedes Mal ein, damit du im Hinterkopf irgendwie Zilla sagst. Also ich sag's die ganze Zeit,
Zilla, Zilla, Zilla. Ich weiß, was du meinst. Zilla.
Also, aber ich weiß nicht, also ich mag den. Ich finde, King of the Monsters hat wirklich ein paar geile, geile Bilder. Auch, finde ich, ein gutes Worldbuilding. Ich finde auch dieses Ding cool, wenn diese Unterwasserstadt da, wo dieser eine Doktor denn da hinkommt, um sich selbst zu opfern und Godzilla da mit dieser Atombombe wieder neuen Saft zu geben und so. Also das hat schon ein paar beeindruckende Bilder auch. Und ich mag den, weil ich finde, alles andere, was so danach kommt, ist dann halt gerade dadurch, dass sie dann auch so sehr auf Kong setzen, ist es dann einfach wirklich nur noch, okay, jetzt haben wir einfach nur noch das Thema, Leute kloppen, Monster kloppen sich und das war's so. Also und ich mag King Kong auch, aber irgendwie so, wenn dann Godzilla versus Kong und dieses Kong the New Empire und dieses so, das wird mir dann zu viel, ehrlich gesagt, so. Und Monarch, die Serie, die baut das ja dann auch noch weiter aus mit diesem ganzen Hohlerde-Ding und die Axis Mundi, was ja dann noch irgendwie die Zwischendimension ist. Das wird mir dann irgendwann alles so ein bisschen zu verschwurbelt und deswegen, glaube ich, mochte ich King of the Monsters noch so mit am meisten.
Ich bin ja bei dir. Du hast den gepickt, sonst hätte ich es gemacht. Ich mag den auch sehr, sehr gern. Also ich mag beide eigentlich gleich, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde auch, der Film ist unglaublich poetisch inszeniert. Alles Menschliche ist halt völlig doof, aber das ist dann halt einfach so bei diesen Filmen. Und ich finde, Godzilla vs. Kong ist für das, was er ist, gerade wenn man den alten nochmal im Hinterkopf hat, eigentlich auch ein cooler Film. Aber ich finde, ab dann wird's, also New Empire hatte ich auch Schwierigkeiten, weil das wirkte auch nicht mehr, also das, was Gareth Edwards und auch Michael Dougherty dann später in diesen Scale erreicht hatten, das ist völlig weg. Das sieht einfach nur aus, wie menschengroße Monster hüpfen durch CGI-Springbrunnenwelten.
Ja, und vor allem, was mich irgendwie immer stört, sie teasern immer so viel an, gerade bei New Empire mit diesem Volk, was da in dieser Hohlerde noch lebt und da irgendwie die Leute und es kommt aber nie was. Und jedes Mal denke ich mir, oh krass, das ist ja jetzt ein cooler neuer Teaser auf das Mysterium, so wo bleibt ihr denn so, aber es passiert dann nichts und da bin ich dann irgendwie auch immer so ein bisschen von dieser Monarch-Serie enttäuscht, die für eine Serie wirklich ein geiles Production Value hat, also wenn die Monster da kommen, das sieht schon alles wirklich cool aus, aber so dieses, dass wir da auch alle so Marvel-mäßig unterwegs sein wollen und alles ist irgendwie miteinander verknüpft und so, ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, bin bei dir. Also genau, das kann man, dann lass uns das noch am Ende, lass uns damit den Deckel drauf machen, weil, wie gesagt, wegen Monarchs sind wir hergekommen, wegen Monarchs gehen wir hier raus. Du sagst es, die Serie ist eine Apple-TV-Produktion. Ich finde, gerade in vielen Shots gibt es keinen Unterschied. Also ich finde sogar, die sieht besser aus als die letzten beiden Filme, weil die sich wirklich, ich finde, inszenatorisch mehr an King of the Monsters und Godzilla orientiert. Und was was mich an der Serie ärgert, ist nicht mal, dass die Monster wenig vorkommen, sondern die haben eigentlich, im Gegensatz zu den meisten Filmen, wirklich mal einen coolen Cast. Vor allem dieses Doppel mit den beiden Russells, Wyatt und Kurt Russell. Ist ein geiler Casting-Group einfach, Leute. Ja. Und dann auch verschiedenen Zeitebenen, das zu erzählen. Einmal in den 50ern, wo es losgeht, und dann halt nach dem G-Day 2014. Das ist irgendwie clever gemacht. Und aber auch die werden ja irgendwann nur noch zu Stichwortgebern. Und am Ende ist es eine Schnitzeljagd, um etwas herauszufinden, was wir halt schon wissen. Wir wissen, dass Monarch Scheiße baut. Das ist eine Geheimorganisation, die eigentlich seit Jahrzehnten nicht die Titanen nur schützen will, sondern dass es da auch Splittergruppen gibt und Co., die halt die Titanen auch ausbeuten will. Also das altbekannte Thema. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn du in einer Serie prequel-mäßig was erzählen willst, was du, also wir wissen, wo es, Staffel 2 ist ja vor King of the Monsters. Das heißt, wir wissen, wir können da nicht größer werden mit Monster X, weil irgendwann kommt Ghidorah und Mothra. Wir können aber auch jetzt irgendwie nichts erzählen, was die Filme ad absurdum führt. Also ich glaube, die Serie wäre wesentlich besser, hätte man die von vornherein konzipiert, oder?
Ja, naja, vor allem, ich frage mich immer noch, weil in den Filmen gibt es ja nur die Hohlerde. Die Serie baut ja jetzt aber dieses Axis Mundi noch weiter aus, so wo ja dann auch...
Weil sie Time-Travel brauchen, ja.
Genau, weil wir dadurch dann auch irgendwie in der Zeit reisen können und... gut, das ist natürlich auch immer so dieses Problem, wenn du diese Mid-Cool-Geschichten hast, ne? So was irgendwie so Prequel, Sequel und was Neues ist, was halt jetzt dazwischen läuft. Und kleiner Spoiler, am Ende von Staffel 2 wird ja zumindest so ein bisschen angedeutet, dass wir jetzt in die Ära von King of the Monsters kommen, weil da ja dann ganz zum Schluss ein Monster auftaucht, was in quasi Godzilla 2 vom Monsterverse sehr, sehr wichtig wird. Aber ja, also komischerweise muss ich sagen, jetzt wo ich die erste Season nochmal geguckt habe, vor der zweiten, so, ich glaube, das ist für mich jetzt so ein bisschen so ein Guilty Pleasure-Ding. So, weil, wie du schon meintest, so, ne? Ich meine, so diese unterschiedlichen Zeitebenen sind irgendwie ganz nett. Ich kann mich gut aufregen, gerade in der zweiten Staffel jetzt mit so einigen Entscheidungen, die Figuren treffen und wie sie ja dann auch noch dieses Apex Industry Ding da irgendwie aufbauen wollen, so ich echt mir immer wieder an den Kopf fasse und mich frage so, wer schreibt denn sowas? Aber gerade Wyatt Russell, Kurt Russell da als ein und dieselbe Person zu casten, nur halt in unterschiedlichen Zeiten, ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und wie gesagt, die Monster, auch Titan X jetzt für Staffel 2 sah schon wirklich sehr, sehr cool aus. Ich bin gespannt, was sie aus Staffel 3 irgendwie machen, ob Staffel 3 kommen wird. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon was irgendwie angekündigt wurde. Schauen wir mal.
Ja, ich denke, so kannst du es fast stehen lassen. Ich meine, ich verbinde mit Monarch, dass ich das jede Woche sehe, mich absolut ärgere und mich aber dann trotzdem immer auf die nächste Folge freue.
Ja, genau.
Das ist dieser Loop, weil man da einfach nicht rauskommt, weil die ist qualitativ gut gemacht. Wenn ein Monster kommt, freust du dich und dann ist immer so viel Dummes dabei. Es gibt eine YouTube-Compilation, die alle Godzilla-Szenen aus Staffel 1 zusammenfasst und die ist halt 5 Minuten lang. Und das sind 10 Folgen, also guckst dann halt fast 10 Stunden diese Serie. Und das ist natürlich schon ein bisschen bitter und in Staffel 2 kommt er halt literally einmal vor. Kommen dafür ein bisschen mehr. Gut, haben sie auch nicht mit geworben diesmal, deswegen bin ich da auch jetzt nicht so sauer. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Und du hast ja schon gesagt, der Cliffhanger zu King of the Monsters, da wir den Film ja sehr schätzen, vielleicht greift man ja den Oxygen Destroyer wieder auf, der in King of the Monsters vorkam. Und mal braucht schauen, dann eine Brücke zu Destroyer, aber weiß ich ja nicht. Das ist das, das überlassen wir den Spekulanten da draußen. Mhm. Aber Blick Richtung Zukunft. Du hast ja gesagt, Monarch Staffel 3 wissen wir noch nicht, aber wird sicherlich der dann wohl kommen. Es sind ja zwei Sachen angekündigt. Einmal Godzilla Minus Zero, Godzilla und natürlich Godzilla X Kong Supernova. Ich glaube, es ist ein bisschen unnütz zu fragen, auf welchen Film du dich mehr freust, oder?
Natürlich auf Supernova. Nein.
Ja, klar.
Tatsächlich ja, wirklich auf Godzilla Minus Zero. Sorry, nicht Minus One, sondern Minus Zero. Zumal, ich glaube, das soll ja jetzt dann auch irgendwie New York spielen oder so.
Er läuft an der Freiheitsstatue vorbei.
Genau, ne?
Und, da, ja, genau.
Also zumindest, glaube ich, öffnet man sich da so ein bisschen und schickt Godzilla mal weg von Japan hin nach New York. Weiß man natürlich auch nicht, wie viel da tatsächlich in New York spielt oder so. Also ich würde es schon auch irgendwie cooler finden, wenn sie erstmal irgendwie schon diesen japanischen Fokus behalten würden. Ich will jetzt gar keine Theorien rauswerfen, was da irgendwie das Monster noch zusätzlich sein könnte. Da gibt's ja auch schon wieder 1000 Theorien und genauso bei Godzilla X Kong Supernova, ob es da jetzt Space Godzilla wird oder wie auch immer. Ich hoffe, sie picken sich was Gutes raus. Ich meine, wir haben jetzt hier in fast 2 Stunden ja schon ein paar gute Monster angeteasert, die man wirklich einfach mal nehmen könnte. Und die haben ja eigentlich auch genug, woraus sie sich da was ziehen können. Und ich bin gespannt. Also auf Minus Zero freue ich mich natürlich sehr viel mehr. Bei Supernova bin ich einfach gespannt. Ich bin ehrlich, ich mag das Monsterverse trotzdem irgendwie ganz gerne, gerade wenn man es im Kino gucken kann. Also ich habe keinen der Filme je hier nochmal zu Hause geguckt, weil ich mir denke, okay, das, also diese Monsterverse-Sachen sind wirklich halt einfach irgendwie so Kinofilme. Und wenn du da an einer guten Vorstellung sitzt mit ordentlichem Sound, dann ballert das natürlich auch schon irgendwie cool und ich kann für 2 Stunden irgendwie so ein bisschen abschalten. Bei Minus Zero hoffe ich einfach, dass sie wirklich so den hohen Standard halten können, den sie mit Minus One letztendlich festgelegt haben. Und dass wir da einfach wirklich wieder einen geilen Film kriegen.
Ja, das bringt es auf den Punkt. Also klar, Minus Zero, auch weil Takashi Yamazaki zurückkommt, sind die Erwartungen natürlich auch von mir sehr hoch. Hm. Bei Supernova gehe ich halt ohne Erwartung rein, kann eigentlich nur gut werden, weil gelangweilt haben die Filme nie, da gebe ich dir auch völlig recht. So, ne? Irgendwie unterhaltsam wird es dann schon. Und dann schauen wir mal. Die letzte Frage, die ich an dich hätte, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, wir müssen mal nicht spekulieren, was würdest du denn wünschen? Also welches Monster, also ich will ja endlich mal wieder Toho-Monster gerne sehen, da wäre ich schon froh bei im Monsterverse, aber generell frei von der Leber weg. Du hast ja vor allem erst Gigan, ja, wollte gerade sagen.
Genau, ja, Gigan, Gigan und halt Destroyer oder Biollante. Also sorry, also Biollante, wenn ich mir vorstelle, auch sowas mit heutigen Mitteln, könnte halt auch nochmal so geil aussehen und du könntest es halt auch irgendwie, finde ich, noch cooler aufbauen. So, also gerade auch, wenn du dieses Umweltthema da so mit reinnimmst, würde ich spannend finden.
Ja, absolut, natürlich. Und ich meine, also wenn sie, der Thanos des Monsterverse muss ja Destroyer sein, Leute. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen das nötige Kleingeld für die Rechte in die Hand bekommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es tatsächlich, dass sich egal ob das jetzt Toho oder das Monsterverse ist, die Rechte für Gamera kaufen, weil da gab es noch nie ein Crossover zwischen Toho und ich weiß leider nicht, wie das japanische Studio heißt, was Gamera als Gegenentwurf ins Leben berufen hat. Aber das wäre nochmal so ein kleines Ereignis, worauf viele Fans sich wahrscheinlich spätestens seit der 90er-Trilogie freuen würden. Gamera ist ja auch ein Beschützer. Mhm. Und mit Godzilla und Gamera gegen vielleicht 2 andere Monster, das wäre etwas, also da hätte ich just in my nerd pants, kann ich dir sagen. die lege ich dir, wie gesagt, wirklich ans Herz.
Ja, merke ich mir mal, ja.
Dann kannst du das nachvollziehen, glaube ich. Auch wenn es eine fliegende Schildkröte ist. Gut. In dem Sinne haben wir uns doch einmal hier ganz elegant durch 38 Filme und mehr geackert. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Und überlasse dir die letzten Worte als Widmung an Godzilla.
Doch Gott, nein. Die letzten Worte sollten doch dir gelten. Das ist doch hier dein Podcast. Ich habe mich einfach sehr gefreut, mal ein bisschen über Godzilla abnörden zu können. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar neue Godzilla-Fans gewinnen konnten, die sich jetzt diesem grandiosen Monster, das ja jetzt auch schon wirklich sehr, sehr alt ist und trotzdem keine Altersschwäche zeigt, mal widmen werden. Und Hashtag Team Godzilla.
Forever Team Godzilla. aber auf jeden Fall danke, dass du da warst. Kann ich nur so zurückgeben. Es war schön, das mal alles loszuwerden, ohne dass jemand mit den Augenbrauen die Augenbrauen nach oben zieht. Von daher lass das gern vielleicht an irgendeiner anderen Stelle mit irgendeinem Thema mal wiederholen.
Gerne, gerne.
Und danke für euch da draußen fürs Zuhören. Vielleicht konntet ihr noch was lernen, unnützes Wissen hier bei Steven Spoilberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.